einer, der den Spaten holt, nenne ich das. Ne? So, das heißt, meine beste Freundin, wenn ich der erzählen würde, ey du, ich habe jemanden umgebracht. Die wird mich nicht fragen, warum hast du das gemacht? Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht jemanden umbringen. Die wird sagen, wo ist der Spaten?
So, zweite Folge, nicht wirklich kommen Podcast. Diesmal wieder mit einer Friedensaktivistin oder mit mehreren Friedensaktivisten. Ich habe mich unterhalten, vor allem mit Jenny Friedheim, beim Aktivistentreffen im privaten Haus von Jenny in diesem Sommer. Was wir da besprochen haben, könnt ihr ja gleich hören. Unter anderem haben wir aber auch die Free 21 mehrfach erwähnt. Ihr könnt übrigens ein Abo der Free 21 abschließen, wenn ihr auf free21abo.de geht, also freetwenty1abo.de. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, dieses Unterstützer-Abo, aber auch Merchandising-Artikel, Bücher, Tassen, alles Mögliche, ganz interessant. Und in dem Podcast erwähne ich einen Trommler, den ich getroffen habe in Bremen. Und da ist uns während der Aufnahme der Name des Herrn nicht eingefallen. Es ist Odette Caffrey. Ihr findet ihn auch auf Facebook, wenn ihr Odette Caffrey in die Suche eingibt. O-D-E-D und dann K-A-F-R-I. Da findet ihr seine Facebook-Seite und von da kommt ihr auch überall hin. Zu den Sachen, die er macht. Odette Caffrey macht prima Musik und naja, alles weitere, was wir besprochen haben, hört ihr im Podcast. Ansonsten wünsche ich euch diesmal viel Spaß, also eigentlich wünsche ich euch ja jedes Mal viel Spaß, aber diesmal ganz besonders, weil ich das Gespräch mit Jenny sehr genossen habe und hoffe, dass ihr das auch werdet. Dann geht's jetzt los. Gast heute Jenny Friedheim. Viel Spaß dabei. Jenny, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Sommerfest. Und ich freue mich schon ganz groß darauf, heute ganz viele Aktivisten zu treffen. Ich bin schon 2 Tage hier und genieße so ein bisschen die Ruhe und Entspannung und Erholung, dass ich nichts machen muss. Viele haben deinen Namen vielleicht schon mal gehört. Jenny Friedheim, wer bist du?
Jenny.
Du bist einfach nur Jenny.
Ich bin einfach nur Jenny. Sonst gar nichts.
Okay. Wenn du das sagen möchtest, wann bist du denn geboren worden und wo?
Ich bin in Bremerhaven geboren. Das ist jetzt fast 60 Jahre her. Und ich erfreue mich immer noch meines Lebens, obwohl ich rauche.
Du rauchst?
Ich rauche, ja.
Und du bist verheiratet?
Verheiratet bin ich auch. Ich habe Kinder, ich habe Tiere. Und habt ihr auch alle lieb.
Sowohl die Kinder als auch die Tiere.
Ja.
Sehr schön.
Natürlich, sonst hätte ich sie nicht.
Ja, deine süße Molly, was eins deiner Tiere ist, die ist ja hier auch bei uns. Vielleicht hören wir die zwischendurch mal. Die ist ganz leise. Aber ein süßer, großer, schmusiger Hund.
Ja.
Und du hast Hühner. Habe ich gesehen, hinten im Garten hast du mir gestern deine Küken gezeigt.
Ja, da hast die erste Nachzucht.
Die erste eigene Nachzucht, ja. Das waren auch eigene befruchtete Eier.
Ja, habe ich nicht dazu gekauft. Der Hahn hat seinen Job selbst erledigt. Und ich denke auch mal ganz gut. Ich arbeite an einem Huhn, dass die besten Eigenschaften zweier Rassen miteinander vereinigt.
Also du möchtest auch dein eigenes Huhn irgendwann züchten, du züchtest gerade deine eigenen Hühner so, wie du sie gerne hättest.
Mhm. Ja, wobei ich natürlich der Natur überlassen muss, was die da draus macht. Ich kann nicht mehr als die Bausteine zur Verfügung stellen und dann der Natur sagen, mach mal.
Hat das Parallelen in deinem sonstigen Leben? Also wenn du sagst, ich kann nur mit dem arbeiten, was die Natur mir gibt, aber ich arbeite darauf hin, dass es so sein wird, wie ich das gerne hätte. Gibt es da noch irgendwo anders Parallelen?
Ja, überall.
Überall.
Weil die Basis unserer gesamten Existenz ist nun mal unsere Natur. Und ich kann nur mit dem arbeiten, was die Natur mir gegeben hat. Ob das jetzt Geistesgaben sind oder ob das innere Werte sind, ob das mein Bewusstsein ist über alle, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Letztlich kann ich immer nur mit dem arbeiten, was ich habe, und nur mit den Informationen arbeiten, die ich habe. Wobei Informationen und Tatsachen nicht unbedingt dasselbe sein müssen.
Information oder die Tatsachen, ja. Also hängt von der Begriffe, aber oftmals stellt sich das ja für jeden auch anders dar. Aber du hast gerade gesagt, du kannst nur mit den Informationen, und manchmal auch hängt es auch ein bisschen vom Intellekt ab und so. Fällt dir das, also mir fällt es manchmal schwer, meine Mitmenschen so zu tolerieren, wie sie sind. Hast du da auch Probleme mit, oder sagst du, ist halt so?
Na, sagen wir mal so, die Grundhaltung ist, jeder muss so verbraucht werden, wie er ist. Das ist die bestmögliche aktuelle Version, die es gibt. Upgrades sind jederzeit möglich. Aber wenn ich ein Upgrade haben möchte, zum Beispiel, ist ja im Computer genauso, ne? Ich habe die Version 23.03 und irgendwann kommen die dann raus mit einer Version 24.01. Und wenn ich die haben will, ja gut, dann kann ich es upgraden. Und das ist dasselbe mit Menschen, die entwickeln sich ja auch im Laufe ihres Lebens. Die machen Erfahrungen. Manchmal bekommen sie Informationen oder erleben Dinge, die ihnen ein ganz anderes Weltbild plötzlich geben. Nee, oder nicht nur unbedingt plötzlich. Ich meine, es dauert einfach seine Zeit, wenn man eine Sache erfährt, die bisher nicht ins Weltbild gepasst hat, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dann kommt da so eine Information, weiß ich jetzt, 9-11 oder was auch immer, aber 9-11 ist ein berühmtes Beispiel, wo du dann erstmal denkst, hoppla, Moment, was ist das? Und dann fängst du an nachzuforschen, dann kriegst du mehr Informationen von der einen und von der anderen Seite. Und so dauert das dann halt seine Zeit, bis man selber zu einer Meinung gekommen ist. Und das ist eine Weiterentwicklung, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und die auch nicht vorherzusehen war. Und so, denke ich mal, ist jeder immer nur die aktuell beste verfügbare Version seiner selbst.
Ja, also das stelle ich ja auch fest. Also nicht nur, wenn ich in der Friedensbewegung aktiv bin und irgendwas mache, dass das einfach was ist, was ich vor 5 Jahren so nicht getan hätte, oder so hätte ich vor 5 Jahren nicht gedacht. Oder wenn wir hier sitzen und unter Aktivisten, die alle ihre Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise gemacht haben, dafür einzustehen, für das, an was sie glauben, was sie für richtig halten. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht, und dass das ein langer, beschwerlicher Weg ist, stelle ich auch immer in den Gesprächen so fest.
Ja.
Gibt es für dich ein Patentrezept, oder ist das immer individuell? Wir machen das, was wir für sinnvoll halten, oder gibt es einen richtigen Weg?
Nee, den richtigen Weg für alle gibt es erstmal sowieso nicht, weil wir sind, jeder von uns ist ein einzigartiges Individuum. Jeder hat seine eigenen Antennen und nimmt Botschaften anders wahr. Die Wahrheit hat viele Gesichter. Guck dir einen Würfel an. Ja, der eine guckt da drauf und sagt, das ist eine 6. Der andere guckt da drunter und sagt, das ist eine 1. Und einer guckt von der Seite und sagt, nee, ihr habt einen Knall, das ist eine 3. Sie haben alle recht. Sie haben alle recht. Und so ist das eigentlich mit allen Dingen. Man kann verschiedene Seiten sehen. Ich sage immer, jede Medaille hat mindestens 3 Seiten. Revers, Avers und den Rand.
Mhm. Und der kann manchmal glatt sein oder...
Der kann so sein oder so sein, genau.
Drauf sein.
So sieht das aus. Und von daher finde ich, dass es ist irgendwie der verkehrte Ansatz anzunehmen, dass das, was man selber gesehen hat, jeder andere auch so sehen muss. Er kann. Das ist immer eine Kann.
Aber ist das nicht für dich, also ich weiß, dass ich da häufiger zu kämpfen habe mit, ist das nicht auch schwierig zu sagen, der richtige Weg ist immer nur der richtige Weg für den, der ihn für richtig hält. Es muss nicht zwingend der richtige Weg für alle sein. Und dann die Wege, die andere beschließen zu beschreiten, zu tolerieren. Also ist ja ein Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz. Mhm. Da kann man vielleicht ein anderes Mal drüber sprechen. Mhm. Aber zu sagen, ich sehe das komplett anders, aber du bist du und ich bin ich und ich kann dir jetzt keinen Knüppel auf den Kopf hauen. Hast du da, wenn du von irgendwelchen Mahnwachen oder Protestkonvois oder so zurückkommst, hast du da manchmal mit dir zu arbeiten, dass du sagen musst, nee, da muss ich mich zurückhalten, oder sagst du dir, nee, mein Weg ist schon der richtige und den propagiere ich jetzt auch. Wie gehst du damit um, mit den Wegen der anderen?
Also die Wege der anderen sehe ich immer erstmal nur als Variation meines Weges. Weil die Frage ist ja, wo führen die Wege hin? Es gibt ja dieses schöne Wort, viele Wege führen nach Rom. Oder damals hieß das, glaube ich, sogar alle Wege führen nach Rom und war in der römischen Zeit wohl auch so. Weil, ich sag mal, es ist ja so, die sogenannte Wahrheitsbewegung, Friedensbewegung, nenn es wie du willst, wir sind ja im Grunde genommen auf dem Weg, weil wir erkannt haben, dass Kriege A mal per se nichts Gutes sind, jedenfalls nicht für die Normalbevölkerung. Es kommt immer nur Mist bei raus. Und dass es viele Kriege gibt, nicht nur den ballistischen Krieg, sondern es gibt einen sozialen Krieg, im Gesundheitswesen. Du kannst hingucken, wo du willst. Es wird überall Krieg gegen uns geführt. Und es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, welcher Krieg denn jetzt eigentlich der allerschlimmste von allen ist. Und wenn da schon drüber gestritten wird, dass der eine sagt, ja, der Krieg in der Ukraine, im Jemen und so weiter, die Drohnen, das ist der andere sagt, nee, die Ursache ist der Wirtschaftskrieg, ne? Das leidige Geld und dieses Geldsystem. Der nächste sagt wieder, nix, das ist alles nicht die Ursache liegt da drin, solange wie wir Tiere töten, töten wir auch Menschen. So, es sind alles Teilwahrheiten. Es sind alles Teilwahrheiten und es fällt mir dann relativ leicht zu akzeptieren, dass der hat eben diese Wahrheit und hat das andere vielleicht bisher bloß nicht gesehen. Und bei dem anderen ist es genau andersrum. Der hat das andere gesehen, aber das eine nicht. Und so weiter und so weiter. Und wir sind doch alle in einem Lernprozess, wo wir erst beginnen, das ganze Bild zu sehen. Und wem soll ich da einen Vorwurf machen, dass er erst angefangen hat, den Pullover aufzuribbeln, von dem er jetzt einen Faden in der Hand gekriegt hat? Also ich vergleiche das immer gerne sehr bildhaft und ich sage dann immer, gib jemandem einen Faden in der Hand, dann fängt er an, den Pullover aufzuribbeln. Du kommst von einem zum anderen, guck dir einen Film über 9/11 an, über kurz oder lang findest du in der Seitenleiste bei YouTube irgendwas über das Finanzsystem, über den Impfzwang, über weiß der Fuchs was alles, Kindesmisshandlung oder Pädophilie und. Du kommst letztlich immer weiter in den Kaninchenbau rein. Der eine geht diesen Weg, der andere geht den Weg.
Aber die Konsequenz daraus, aus dem, was du sagst, ist ja eigentlich ist sie total unsexy. Weil du sagst ja, es gibt nicht den richtigen Weg, sondern was daraus folgt, wäre ja, dass die erste Aufgabe desjenigen ist, der gerne Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt hätte, mit sich selbst anzufangen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja total unsexy.
Man muss doch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was ist für mich Frieden, was bedeutet für mich Freiheit, was ist denn überhaupt Gerechtigkeit, kann es das überhaupt geben? Und ich sag mal, mit der Menschheit, so wie sie jetzt aktuell gestrickt ist, eine Menschheit, die immer den Fehler sucht, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt schon mal ein guter Teil, auf dem kann man aufbauen, das kann man weiterentwickeln. Wir sind halt so gepolt, wir sind Nörgelpötte, wir sind Meckerpötte. So, wir suchen immer nach dem Haar in der Demosuppe, so habe ich es mal genannt, ne? Irgendwas ist immer. Du kannst das tollste Hotelzimmer haben und die stellen dir eine Obstschale und sonst was alles dahin. Und damit du dich als Gast wohlfühlst und du kriegst ein Herzchenbonbon auf dein Kopfkissen.
Aber ich mag doch keine Kiwi.
Ja, und ich mag keinen Nougat. Warum legen die mir ein Nougat-Herz aufs Kissen? Ne, was soll der Scheiß? Ja. Oder die Rosenduftseife, ich finde Rosen eklig. Das ist doch kontraproduktiv. Und genauso ist es kontraproduktiv, jemanden, nur weil er ein anderes Weltbild hat, einen anderen Glauben hat, und unter Glaube zähle ich auch alles das, was wir nicht wissen, das ist auch nur geglaubt, deswegen jemanden zu beschimpfen und ihn niederzumachen, ich sag mal, verbal zu attackieren und sagen, du bist ein Idiot, wie kann man sowas glauben, ne? Das ist auch kontraproduktiv. Oder hast du schon mal erlebt, dass in einer Werbesendung der Hersteller eines Produkts gesagt hat zu den Kunden, wenn ihr das nicht kauft, dann seid ihr alle hirnlose Idioten, das müsst ihr alle haben, sonst seid ihr bescheuert, ihr seid nichts wert, wenn ihr nicht das habt. Da würde kein Mensch das kaufen. Das wissen die Werbestrategen auch. Und deswegen machen die so eine Werbefilme nicht. Und wenn wir für unsere Ideen werben wollen, indem wir zum Beispiel andere Menschen dazu bringen, keine Tiere mehr zu essen oder was auch immer. Wir wollen ja, dass die anderen Menschen mit uns zusammen erreichen den Weltfrieden oder den sozialen Frieden oder was auch immer. Wir wollen doch, dass die mit uns zusammenarbeiten. Und niemand, dem ich sage, du bist ein Arsch, weil du dies, das, jenes nicht tust oder tust, der will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Das will der nicht.
Könnte das auch vielleicht ein Grund sein, warum die Friedensbewegung es so schwer hat aktuell? Weil letztendlich, wenn ich den Frieden will, muss ich ein Stück weit persönlich eigenen Frieden, nämlich die Gewissheit, dass ich Recht habe und der Gute bin, aufgeben oder zumindest in Frage stellen oder es mir erlauben, das in Frage zu stellen, bevor ich das große Ganze angehen kann. Kann das ein Grund sein, warum die Friedensbewegung nicht so richtig Traction bekommt, nicht so richtig die Kraft auf die Straße kriegt? Oder hat das andere Gründe?
Also du frag mich jetzt nicht, wo genau die Gründe liegen, aber es ist zumindest ein Grund mit, dass jeder meint, er hätte das Patentrezept und die allein selig machende Weisheit. Das heißt, nein, natürlich nicht jeder, ich pauschaliere. Na, aber es gibt eine Menge Leute, die sagen, was weiß ich, aus der NATO müssen wir austreten. Die anderen sagen, die NATO müssen wir auflösen. Und das ist, jeder hat auf seine Weise recht und es ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, einfach mal davon auszugehen, dass man selber nicht die Wahrheit für alle haben kann. Ganz einfach deswegen, weil jeder hat doch seine eigene Lebensgeschichte, seine eigenen Erfahrungen. Und vor allen Dingen, was ich immer entsetzlich finde, ist, dass Menschen abgeurteilt werden nach zum Beispiel ihrer politischen Ausrichtung. Ne? So, der ist in der und der Partei. So, und dann ist das ein Arsch und mit dem will ich nichts zu tun haben, mit dem red ich nicht mal. Was dieser Mensch in seinem Privatleben tut, das weiß ich gar nicht. Vielleicht hat der gerade 3 Tage vorher einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, mit nach Hause genommen und füttert den jetzt in aufopferungsvollen Stunden mit der Pipette, damit das arme Tierchen überlebt. Vielleicht ist das jemand, der zu Hause ein behindertes Kind hat und dieses Kind nicht ins Heim gibt, sondern sich die Mühe macht, selber mit dem Kind zu arbeiten. Vielleicht ist es jemand, der alles, was er besitzt, und nicht selber notwendig braucht, anderen gibt, damit es ihnen besser geht. Vielleicht ist das jemand, der seinem Freund wirklich in jeder noch so beschissenen Situation zur Seite steht. Einer, der den Spaten holt, nenne ich das. Ne? So, das heißt, meine beste Freundin, wenn ich der erzählen würde, ey du, ich habe jemanden umgebracht. Die wird mich nicht fragen, warum hast du das gemacht? Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht jemanden umbringen. Die wird sagen, wo ist der Spaten? So, und dieses, weil sie einfach meine Persönlichkeit kennt, sie weiß, dass ich nicht einfach Leute umbringe, wenn ich das getan habe, habe ich einen Grund, einen wichtigen Grund. So, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Ne? Ich versuche es einfach nur bildhaft zu machen.
Kann man dein Gästezimmer eigentlich auch abschließen?
Kann man. Nein, aber das, ich sage, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber jeder Mensch hat doch so viele Facetten. Und warum nehmen wir dann immer an, das Schlechteste von einem? Wir sehen einen Teil dieses Menschen. Wir wissen nicht, was der sonst so macht. Wir können zum Beispiel für jemanden, für einen tollen Friedensaktivisten halten, ein wunderbarer Mensch, der hält immer so tolle Reden und zu Hause prügelt er seine Frau oder seinen Hund. Wissen wir das? Nein, wissen wir nicht. Wir wissen nichts. Ja. Und wir bilden uns ein, wir wissen alles.
Also ich habe da ganz konkret oft eine Herausforderung an der Stelle, wenn ich mit Leuten über Dinge spreche, die ich als durchaus kontraproduktiv einschätze, die aber in der allgemeinen Wahrnehmung als gute Sache, also gibt, ich kenne einige Leute, die engagieren sich sehr für die Tafel. Mhm. So, und da juckt es mir in der Zunge, mit denen über die systemerhaltenden Kräfte, die die Tafeln haben, zu sprechen und ob das nicht vielleicht kontraproduktiv ist. Aber ich weiß, das ist jemand, der möchte die Welt ein Stück weit besser machen. Mhm. Der möchte nicht, dass jemand hungrig ist oder frieren muss oder sonst irgendwas. Und deshalb engagiert er sich in den Tafeln oder bei den Tafeln.
Und die Regierung verlässt sich auf die Tafeln, ne?
Ja, das kommt ja noch. Das wäre dann einer der Punkte, den ich bei der Kritik über die Tafel. Aber dass, wenn ich das anspreche in dem Fall, das musste ich auch erst lernen, wie ich das richtig mache. Da habe ich vielleicht gleich noch ein Beispiel zum Thema Veganer und Nicht-Veganer. Aber wie spreche ich das an? Es geht dann ja, ich versuche dann, das so zu formulieren, meine Kritik so zu formulieren, erstens den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, wo mein Gegenüber auch aufnahmefähig und aufnahmebereit dafür ist, was ich zu sagen habe. Und zweitens, das so zu formulieren, dass ich keine Kritik an seinem oder ihrem Engagement übe, weil ich weiß, das ist ein Herzenswunsch, sondern Kritik an dem, wo man sich engagiert. So, und mit Kritik, die kennen wir ja auch, wenn wir für den Frieden eintreten, kommt ja viel Kritik dann oft aus allen möglichen Ecken. Wie gehst du persönlich denn damit um, wenn dich jemand kritisiert? Wenn jemand sagt, aber Kritik am Finanzsystem ist strukturell antisemitisch oder das ist ja hier Nazitum oder so. Wie reagierst du darauf? Bist du bereit und in der Lage zuzuhören und dann darauf zu erwidern und deine eigene Meinung zu finden? Oder hast du eine Meinung und die vertrittst du jetzt so lange, bis du vielleicht selber eine andere Meinung gefunden hast?
Also zunächst mal höre ich mir an, die Argumente, die nehme ich dann erstmal zur Kenntnis, ohne sie zu bewerten unter Umständen, es sei denn, ich habe mir über irgendeinen Aspekt schon wirklich lang und breit Gedanken gemacht und alle dazu gehörenden Puzzlebausteine dann auch schon beachtet. Auf jeden Fall höre ich es mir erstmal an. Da, wo ich schon eine eigene klare Auffassung habe, erwidere ich natürlich mit meinen Argumenten, logisch. Und es kommt immer darauf an, wie dann jemand mit mir redet. Wenn der dann sagt, also Jenny, deine Meinung, die ist total beschissen und die schmeiß mal gleich in eine Tonne, weil meine Meinung, guckt, ne, das ist viel besser und so weiter. Also da reagiere ich erstmal grundsätzlich mit Abwehr, weil ich habe ja meine Meinung nicht irgendwo auf dem Baum gefunden oder vom Strauch gepflückt, sondern ich habe sie mir ja auch in Jahren erarbeitet. Ich habe mir ja ein Bild gemacht mit den Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn dann jemand sagt, das ist ja total scheiße und so weiter, ohne da mir genau sagen zu können, was da speziell scheiße ist, dann gehe ich in Abwehrstellung. Dann verteidige ich meine mir wohl erworbene Meinung erstmal. Auf jeden Fall.
Ja, das kenne ich auch.
Egal, wie diese Gespräche ausgehen. Also davon wirklich ganz unabhängig. Vor allen Dingen, wenn das so wirklich so Konfrontationsgespräche sind, um mir das wirklich alles erstmal zum Gemüte zu führen, braucht es den Abstand. Das heißt, ich gehe da mit Molly Gassi, zum Beispiel ein, zwei Tage später, Irgendwann wandere ich mit ihr da hier so durch die Botanik und dann komme ich in Gedanken auf dieses Gespräch zurück. Dann fange ich erst an, die Argumente des anderen, egal wie sie mich, ob sie mir gefallen oder nicht, erstmal für mich auseinander zu pflücken. Vor allen Dingen, ich sag mal, im Nachhinein kommen einem dann ja auch immer erst die besten Gedanken. Hättest du dem mal so und so erwidert, ne?
Das ist ärgerlich,
ja,
ne?
Ja, ja.
So, das passiert fällt, mir total oft.
Fällt einem immer hinterher ein, Mensch, das hättest du dem doch sagen müssen, ne? Oder da fallen einem dann die ganzen klugen Worte ein.
Wenn ich hier die Aufnahme stoppe, weiß ich die besten Fragen.
Ja, ja, klar. So, das ist das. Und dann setze ich mich mit dem aber auseinander. Und ich denke mal, das geht ganz vielen Menschen so, dass wenn die denn so ein Konfrontationsgespräch hatten, das ärgert ja einen auch, das natzt einen, ne? Vor allen Dingen, wenn man den anderen nicht überzeugen konnte, dann natzt einen das erst richtig. So, und dann setze ich mich damit auseinander und erst dann ist es überhaupt möglich, aus meiner eigenen Position mal herauszukommen und die eventuell ein Stück weit zu ändern. Dann erst. Ich will das an einem folgenden Beispiel erklären. Als ich klein war, da hatten wir eine Nachbarin. Ne? Die kam öfter mal rüber und sprach dann mit meiner Mutter und so ziemlich jeder dritte Satz von ihr war, Sie haben ja so recht mit dem, was Sie sagen. Egal, was meine Mutter gesagt hat, Sie haben ja so recht mit dem, was Sie sagen. So, wo ich schon als Kind gedacht habe, ja, hat die denn keine eigene Meinung? Dass die mal sagt, nee, das sehe ich aber ganz anders oder so. Und das ist aber... Also ich sag mal, diese Frau, die hat ihr Mäntelchen nach dem Wind gehängt, die wollte einfach nur von meiner Mutter als Nachbarin lieb gehabt werden. Mehr nicht. So, und da hat sie sich gedacht, der beste Weg ist, ich gebe ihr in allem Recht. Nicht bewusst natürlich, aber das ist ihre Taktik gewesen, sich einzuschleimen, ne? So, und das finde ich ist verkehrt, weil das ist auch ein ganzes Stück Schauspielerei. Ich will in meinem Leben nicht Schauspielern. Ich möchte den Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht irgendwas vortäuschen müssen, was ich gar nicht bin. Das will ich nicht. Und dann gehe ich halt im Zweifelsfall in den Clinch und hinterher überlege ich mir, was da passiert ist in diesem Gespräch. Wie kann das sein, dass der so wütend geworden ist? Oder ne, warum ist der so angepiekst gewesen? Oder warum bin ich angepiekst gewesen? So, und dann irgendwann treffe ich den Menschen wieder, vielleicht, wenn er nicht ganz böse mit mir ist. Und dann kann man das Ganze nochmal durchgehen, vielleicht sogar in Ruhe durchgehen und noch sagen, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, also in dem Punkt finde ich, ja, kann ich dir zustimmen, aber der andere Punkt weiß ich nicht, also nein, da bleibe ich bei meiner Meinung. Ich habe mir meine Meinung gebildet, die schmeiße ich doch nicht über den Haufen, nur weil irgendjemand daherkommt und sagt, deine Meinung ist scheiße.
Ja.
Was habt dann damit... entwerte ich doch meine, in Anführungsstrichen, Arbeit, die ich mir mit meiner Meinung gemacht habe.
Ja, aber du oder andere sind da ja vielleicht auch eine Ausnahme. Die Nachbarin von deiner Mutter, die sagt, sie haben ja so recht und sich keine eigene Meinung leistet, vielleicht weil sie es nicht kann oder nicht wollte. Das ist aber auch so ein bisschen das Tier Mensch. Ist ja... Also wir können so viel zivilisiert sein, wie wir wollen, ja. Aber letzten Endes gibt es ja immer noch das Tiermensch in uns.
Ja, natürlich.
Und das Tiermensch geht den Weg des geringsten Widerstandes.
Ja, natürlich.
Also ich renne auch nicht dreimal um den See, wenn ich nur einen Fisch fangen will, sondern das versuche ich auf kürzestem Weg mit dem geringstmöglichen Energieeinsatz. Und wenn ich allen Leuten es gerecht machen möchte... Dann sage ich einfach, ja, du hast recht und dann habe ich es vielleicht persönlich einfacher.
Mhm.
Aber den Weg haben wir jetzt ja nicht gewählt, sondern wir haben uns gesagt, boah, dass ich einfacher habe, ist zwar schön und gut, aber es gibt ein Ding, was mehr ist als ich und meine Bequemlichkeit. Mhm. Und wenn jetzt, also ich möchte auch gerne immer, dass nach so einem Gespräch vielleicht der eine oder die andere da irgendwas rausziehen kann für sich. Wenn ich jetzt sage, ja, finde ich super, was die Jenny macht und für den Frieden eintritt und ihre Meinung vertritt und im Internet diskutiert, wenn da was aus dem Ruder läuft und da auch am Ball bleibt und so. Aber ehrlich gesagt, ich möchte die Welt auch besser haben aber da habe ich keine Zeit. Was kann ich denn machen? Also wenn ich sage, ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich möchte die Welt friedlicher, freier und gerechter haben, aber ich möchte jetzt nicht zwingend meinen Kopf auf den Richterblock legen, dafür, dass ich es mache. Was kann ich denn tun?
Ja, auf jeden Fall erstmal selber vorleben, was ich haben möchte, ne?
Ja.
Also in meinem direkten Umfeld dann das tun, was ich für richtig halte.
Also zum Beispiel Hühner halten im eigenen Garten, wenn ich Eier oder Hühnerfleisch essen möchte.
Ja, so, auch die Möglichkeit hat ja nicht jeder. Man muss halt gucken, was man im Rahmen seiner Möglichkeiten tun kann. So. Und das ist auch eine wirklich sehr persönliche Angelegenheit. Das kann gar niemand anders beurteilen, schon gar nicht im Internet, was andere tatsächlich tun können. Weil ich habe vor einiger Zeit einfach nur mal stumpf die Frage gestellt im Internet jetzt. Sag mal, Kinders, weiß einer von euch, warum die Butter so teuer geworden ist? Ich meine, Preis verdoppelt innerhalb eines Jahres, wohingegen Milch und Käse, die ja auch, ne, ist ja irgendwo Milch, aus Milch wird das alles gemacht, das ist nahezu preisgleich geblieben. Wieso ist jetzt ausgerechnet die Butter so teuer geworden? Hat da einer was gelesen, irgendeine Begründung? Und anstatt jetzt auf diese Frage einzugehen oder da beim Thema zu bleiben, kam dann gleich auch so, ja gut, und ich hatte dabei geschrieben, die Butter bei Aldi kostet jetzt 1,79. So, wie, du kaufst auch bei Aldi ein? Ja, mache ich. Und zwar, weil ich meine Prioritäten setze. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe alles Bio und im Bio-Supermarkt oder direkt vom Erzeuger und alles nur in bester Qualität. Dann bleibt von meinem monatlichen Geld aber nichts über. Vor allen Dingen, da bleibt weniger als nichts über, weil da muss ich einen Teil meiner Nahrung nämlich auch selber produzieren, damit ich dann überhaupt über die Runden komme. Und wer schon mal im Garten versucht hat, eigenes Essen zu ziehen, der weiß, wie zeitaufwendig und mühsam das ist. Nicht nur die Pflanzen überhaupt erstmal zum Wachsen zu bringen, sondern auch ernten, schnippeln, konservieren und so weiter. Das kostet richtig Zeit. So, dann habe ich aber weder Zeit noch Geld, Freunde zu unterstützen, wenn die in Not sind. Ich kann dann nicht mehr mal eben zu einer Friedensdemo fahren, weil ich das Geld für den Sprit gar nicht habe. Ich kann dann und vor allen Dingen auch meinen Garten nicht so lange alleine lassen kann. Dann ist eben keine Zeit mehr für irgendwie Videos oder sonst irgendwas, weil ich von morgens bis abends bin ich damit beschäftigt, meine Nahrung zu produzieren oder ranzuschaffen. Ich kann natürlich alternativ auch noch mehr arbeiten, dann fehlt mir aber auch die Zeit. Dann habe ich vielleicht mehr Geld, aber dann habe ich auch keine Zeit, irgendwo hinzufahren und zu demonstrieren oder einen Konvoi zu machen oder irgendwas. So, das ist ein Spagat, ne? Ja. Und diesen Spagat, den muss jeder für sich selber lösen, ne? Den muss wirklich jeder muss sehen, so, ich habe begrenzte Mittel, ich habe meinetwegen begrenzte Räumlichkeiten, ich habe keinen Garten, so, und jetzt, wie teile ich mein Budget ein? Wie viel will ich arbeiten, wie viel kann ich arbeiten, damit ich das habe, was ich gerne möchte? So, und das ist eine Entscheidung, das ist jedes Menschen ureigenste und persönliche Angelegenheit zu sagen, ich möchte lieber Freunden helfen können. Ich möchte lieber Freunde einladen können, es mir leisten können, hier Menschen zu bewirten auf meine Kosten.
Dankeschön.
Ja, bitteschön. Ja, ist aber doch so. Ne, wenn ich wirklich alles Bio und Vegan und oder was auch immer im Öko-Supermarkt kaufen muss für richtig teures Geld, Ecki, dann kann ich damit höchstens mich und meinen Mann ernähren. Extra Essen ist dann nicht drinne und schon gar nicht für, ich weiß nicht, ein Dutzend Friedensaktivisten noch zusätzlich. Das ist nicht drin. Das kann ich nicht. So, und wenn jemand dann so dogmatisch ist und sagt, du musst aber, weil, du kannst nicht bei Aldi kaufen. Klar kann ich. Weil mir meine Freunde wichtiger sind. Es ist mir wichtiger, dass ich auch mal meine Freunde bewirten kann. Es ist mir wichtiger, dass ich mal zu einer Veranstaltung fahren kann. Es ist mir einfach wichtig, die Zeit zu haben, mich auch um Menschen zu kümmern. Und das passiert ja auch, die mich anschreiben und sagen, Jenny, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stecke in einer Klemme, auswegslose Situation. So, und dann sitze ich da und chatte womöglich stundenlang mit so jemandem. Ich möchte diese Zeit mir nehmen können. Das kann ich aber nicht, wenn ich...
Das ist aber schon sehr... Du kannst doch nicht einfach deine eigenen Prioritäten bestimmen.
Ja, aber klar kann ich. Ne? Weil ich bin bereit, mit den Konsequenzen meines Handelns zu leben. Ne? Es gibt einen schönen Spruch von Sheldon Kopp. Du kannst tun, was du willst. Du musst nur bereit sein, mit den Konsequenzen deines Handelns zu leben. So. Und ganz ehrlich, Menschen, die mich an die Seite schieben oder in Freunden oder mit mir nichts zu tun haben wollen, weil sie mich als Person, als Gesamtkunstwerk der Natur, sagen wir mal so, ne? Weil sie einen Teil von mir nicht mögen und damit nicht klarkommen. Die missachten ja den ganzen Rest meiner Persönlichkeit. Und wer meine Persönlichkeit missachtet und sei es auch nur teilweise so sehr missachtet, dass er sagt, Igitt, was ist das denn für eine? Ne? So die, was weiß ich, das ist eine Libertäre oder was auch immer. Ja, tut mir leid, also auf so eine Menschen kann ich verzichten, weil ich bin durchaus bereit, die Menschen in meiner Umgebung so zu nehmen, wie sie sind. Meine beste Freundin zum Beispiel, deren politische Ansichten, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ich denke mir immer, um Gottes Willen, wie kann man nur so denken, das gibt's doch gar nicht. Die wird seit Jahren, wird die von mir jede Woche mit allen möglichen Informationen gefüttert und geimpft. Ne? Mit denen sie
geimpft?
Dann,
du
ja,
impfst?
Ja, ja. Ne, so. Also ich gebe ihr halt Informationen, die das übliche Schlafschaf normal nirgendwo herkriegt. Erfährst du nichts von aus den Mainstreams. Und die hat eine Einstellung, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, das geht doch überhaupt nicht. Aber... Sie ist mehr als nur ihre politische Persönlichkeit. Sie ist wesentlich mehr. Ne? Und das zählt für mich einfach mehr. So, ich sag mal, 90% ihrer Persönlichkeit ist ein wunderbarer Mensch. Scheiß auf die restlichen 10%. Die letzten 10%, die kosten immer die meiste Energie.
Das finde ich auch so. Viele unserer Gegendemonstranten oder die uns nicht so toll finden in der Friedensbewegung, die kommen mir dann oft mit Adorno und es gibt kein richtiges Leben im Falschen und so. Also ich kann gar nicht sagen, wie falsch ich das finde, aber da sind wir wieder beim Falschen und Richtigen.
Ja, nur sagen wir, Moment mal, haben wir eine Alternative zu diesem falschen Leben, das uns umgibt? Haben wir die?
Auf die richtige Alternative hinzuarbeiten und dann, wenn es richtig ist, können wir auch mitmachen. Also laut deren. Aber da bin ich halt nicht und du wahrscheinlich auch nicht der gleichen Meinung, sondern ich denke einfach, jeder Schritt, den ich in die richtige Richtung gehen kann, ist ein Schritt mehr auf dem Weg zum Ziel.
Ja.
So, also jede Tomate, die auf meinem Balkon wächst und nicht 3000 Kilometer im Kühlwaggon durch Europa gekarrt werden muss, ist eine gute Tomate.
Ja.
So, und dann packe ich mir doch mal 2-3 Pflanzen Tomaten auf meinen Balkon, auch wenn meine Nachbarn sagen, also letztes Jahr die Geranien haben mir aber viel besser gefallen.
Mhm. Ja, schön, dann stell du dir Geranien auf den Balkon, ich nehme meine Tomaten, ich bewundere deine Geranien und dann gebe ich dir auch meine Tomate ab.
Okay, aber das ist auch was viele von uns, glaube ich, dann noch lernen müssen.
Ja.
Zu tolerieren, dass jemand Geranien schöner und wichtiger und auf der Prioritätenliste höher ansiedelt als Tomaten, die kein Leid in die Welt gebracht haben, zum Beispiel. Du hast zum Beispiel so schön, wir haben schon mal kurz angeklungen, der Protestkonvoi, du fährst immer mit deinem riesen Wohnmobil damit. Das ist ja auch jetzt was, ist kein 3-Liter-Auto, wie ich mal annehmen möchte.
Nein.
Und es fährt noch mit Benzin und Öl sozusagen.
Mit Diesel, ja.
Genau. Und aber du hast da drauf geschrieben, irgendwie sowas, korrigier mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, ich bin so sauer, dass ich sogar mein Wohnmobil angemalt habe oder irgendwie so. Und das wäre ja nach der Kritik derer überhaupt gar nicht notwendig, weil es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Hat überhaupt keinen Wert, sich für ein richtigeres Leben einzusetzen. Und da denke ich immer daran, dass es viele Leute gibt, die gerne was tun möchten, aber nicht wissen, was. Und da denke ich auch, dass wir, also die jetzt heute hier bei dem Aktivistentreffen zusammenkommen werden, da viele, viele gute Tipps, aber Erfahrungen weitergeben können, die wir gemacht haben, wo wir uns dann auch oft fragen, was, jetzt mal ernsthaft, was bewirke ich damit, dadurch, dass ich jetzt die Free 21 hier im Baumarkt liegen lasse zum Beispiel. Und da hast du aber auch ein schönes Beispiel zu. Ja. Möchtest du das erzählen? Oder?
Naja gut, also ich habe ganz ursprünglich auf der dritten bundesweiten Mahnwache mal gesagt, wir wissen gar nicht, was unsere Aktionen für Folgen haben. Das können wir gar nicht überblicken. Müssen wir auch gar nicht. Wir können uns einfach nur vorstellen, dass daraus irgendjemand einen Impuls bekommt und dann plötzlich auch anfängt, in eine andere Richtung zu marschieren. Das wissen wir nicht, können wir auch nicht. Und ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit einen Termin bei meinem Arzt gehabt. Und weil mein Arzt einer von der Sorte ist, die sich auch Zeit für ihre Patienten nehmen, kamen wir dann über manche Dinge ins Gespräch, die hier so nicht so richtig gut laufen auf diesem Planeten. Und da greift er auf einmal nach hinten und sagt, wenn Sie gerne gute Informationen hätten, ich habe hier was für Sie und reicht mir die aktuelle Free 21. Ich sage 21, ich bin hier in Deutschland. Und da gucke ich den an und sage, ja, die habe ich im Abo. Eigentlich, ich habe sogar zwei Abos. Also die heben sich mal für einen anderen Patienten auf. Und beim nächsten Arztbesuch, da habe ich ihn dann gefragt, ich sag, wo haben Sie die eigentlich, wie kommen Sie eigentlich auf die Free 21? Und dann sagt er, ja, sagt er, ich bin vor einiger Zeit im Baumarkt gewesen und da lag im Einkaufswagen so eine Zeitung. Und dann habe ich mir die durchgelesen und habe ich die abonniert. Und da habe ich gesagt, fein seid, das war eine von meinen. Na, also ich sag mal, das war wirklich unerwartet, aber normalerweise kann ich nicht erwarten, dass die Zeitungen, die ich im Baumarkt-Einkaufswagen liegen lasse oder am Buswartehäuschen auf den Sitz lege oder irgendwo liegen lasse, wo Leute warten müssen oder so. Ich kann nicht erwarten, dass ich denjenigen, der diese Zeitung dann aus dem Buswartehäuschen mitgenommen hat, irgendwann mal kennenlerne und dass der mir dann erzählt, die habe ich da im Buswartehäuschen gefunden. Damit kann ich nicht rechnen. Ich kann nur hoffen, dass es passiert. Na, das ist so ein, wie Lottoschein abgeben. Den Witz muss ich jetzt dann halt erzählen, der ist auch nicht so lang. So, da ist ein Mann, der betet 50 Jahre lang jeden Abend an seinem Bett kniend. Lieber Gott, lass mich doch einmal 6 Richtige im Lotto haben. Nur einmal 6 Richtige im Lotto, lieber Gott. So, 50 Jahre macht er das. Und dann kniet er wieder vor seinem Bett und betet denselben Spruch. Und dann kommt eine Stimme von oben. Dann gib doch endlich mal einen Lottoschein ab, du Idiot. Ne? So, und das ist das, was wir mit unseren Informationen machen. Ob das mit meinem Wohnmobil ist, ob das mit der Free 21 ist, ob das mit Aufklebern ist, die ich irgendwo hinbapp. Mittlerweile lege ich die in Zeitschriften rein. Flyern oder sowas. Wir geben Lottoscheine ab. Ob und wann irgendein Mensch mit diesem Lottoschein, den wir hinterlassen haben, mit der Info, irgendwas macht, das wissen wir nicht. Aber die Chancen sind da. Je öfter wir irgendwas in der Richtung tun, desto größer ist die Chance.
Ja.
Das ist so einfach eigentlich.
Das ist vielleicht auch ganz gut, wer zuhört und eine Idee hat, welchen Lottoschein man noch abgeben könnte, in die Kommentare schreiben. Oder schreibt mir eine Nachricht irgendwie, dann sehe ich zu, dass wir im nächsten Interview, im nächsten Gespräch mal den Lottoschein vorstellen, wenn er gefällt, wenn er reinpasst. Aber
wenn er dir nicht gefällt, gefällt er vielleicht jemand anders.
Also ich habe, ja, genau. Also ich habe, das sind alles so Floskeln und Plattitüden, aber Oftmals steckt da viel Weisheit hinter und kann auch wirklich was bewirken. Also als ich angefangen habe, in meinem Beruf zu arbeiten, ziemlich am Anfang, hat mir mein Mentor, der mich so ein bisschen eingeführt hat, mir im Grunde alles Wichtige beigebracht hat, hat mal gesagt, Erfolg hat 3 Buchstaben. T, U und N.
Tun.
Und das ist das Einzige, was ich tun kann. Nämlich irgendwas machen. Und ob das gut ist oder hilfreich oder nicht, stelle ich manchmal erst hinterher fest.
Manchmal.
Manchmal, genau. Aber nicht immer. Ich kann es nicht wissen. Und ich kann nur tun. Und in der momentanen Gewissheit, das ist jetzt erstens das, was ich für richtig halte. Und zweitens das Einzige, was ich machen kann. Und das, was ich im Moment für richtig erachte.
Ja.
Also wer denkt, aufs Auto zu verzichten und Fahrrad zu fahren oder kein Weißmehl mehr zu essen oder eigene Hühner zu ziehen im eigenen Garten und die eigenen Möhren anzubauen oder möglichst auf Bargeld zu verzichten und Sachen zu tauschen oder gebrauchte Sachen zu kaufen.
Auf Bargeld verzichten niemals. Auf das Viralgeld verzichte ich gerne.
Das meinte ich. Ich habe mich versprochen. Gut, dass du aufpasst.
Ja.
So,
ich höre dir zu.
Das ist nett von dir. Das tut ja sonst keiner. Deshalb muss ich Sachen auf Band aufnehmen und ins Internet stellen. Dann kann ich mir wenigstens selber zuhören.
Na komm.
Aber solche Sachen sind die, also ich habe neulich zum Beispiel neben meinem ehemaligen Pfarrer gestanden. Ich bin ja auch jetzt schon längere Zeit aus der Kirche ausgetreten. Und der Typ sagt mir auf einmal, er hätte meinen Beitrag auf Facebook gelesen. So, wo ich zu einem Moment, wo ich total frustriert war, dass die ganzen Leute, die angeblich meine Freunde sind, sich offenbar einen Scheißdreck für das interessieren, was ich so zu schreiben und zu posten habe, weil das kann man noch nicht mal mehr richtig in Prozentzahlen oder Promillezahlen ausdrücken, wie da die Reaktion auf, und dann denke ich, ja, du hast vielleicht, und dann passiert mir sowas, oder dir passiert sowas, dass dein Arzt dir sagt, ja, die habe ich im Baumarkt gefunden, und du sagst, ich kenne eigentlich niemanden anderen, der im Baumarkt Zeitschriften verteilt, außer mir. So, und dann merkt man, es bewirkt was. Wir haben gestern zum Beispiel...
Da fällt mir gerade was ein.
Ja.
Es gibt einen anderen Free21-Abonnenten in Cuxhaven. Den habe ich mal... in Bremerhaven sogar. Es gibt einen anderen Abonnenten in Bremerhaven... Den habe ich kennengelernt, weil ich bei eBay Kleinanzeigen in der Rubrik zu verschenken gesehen habe, dass er ein Inserat aufgegeben hat, wo er 3 Ausgaben Free21 zu verschenken hatte. Ich meine, so geht's auch.
Ja, ja, also wie man die Information, das ist zum Beispiel das, was ich meine, mit wer eine Idee für einen Lottoschein hat.
Ja.
Wenn du sagst, hey, du kannst die auch im Einkaufswagen, im Baumarkt oder Supermarkt hinterlassen, da findet die vielleicht jemand, der die gut findet.
Der denkt sich, oh geil, da hat jemand seine Zeitung vergessen, ich krieg was umsonst.
Der hat den Weg gewählt, die zu verschenken, jetzt übers Internet. Ihr habt vielleicht andere Ideen. Ich stelle mich mit meinem Freund in die Straße, wir trommeln sozusagen für den Frieden und sagen, weitere Informationen könnt ihr euch gerne hier bei uns abholen und wir verschenken die Free21 auch. Oder die Free21.
Das ist auch eine geile Idee, ne? Trommeln für den Frieden. Hey, weißt du was, wenn sich da mal einer hinstellt, ob er trommeln kann oder nicht, ist doch scheißegal. Auf der Trommel rumhauen kann jeder. Ne? Einfach ein großes Schild malen, ich trommle für den Frieden. Und dann steht er in der Fußgängerzone ba-bom, 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 und trommelt da auf seiner Trommel rum. Ich wette mit dir, es gibt eine Menge Leute, die zumindest sich denken, was macht der denn da? Das ist völlig egal, was die denken. Aber sie beschäftigen sich damit, wieso trommelt der für den Frieden, hat der einen Knall? Ne? Also sie beschäftigen sich mit dem. Sie lassen es in ihr Unterbewusstsein einfließen. Und das ist etwas, das sollten wir nie unterschätzen, das Unterbewusstsein. Die Werbetechnik arbeitet damit. Ne?
30.000 Eindrücke am Tag.
Ja, ne? Die Werbetechnik arbeitet mit unserem Unterbewusstsein. Das können wir auch. Oder wir müssen uns so klar machen, das tun wir dauernd.
Weil wir gerade beim Trommeln sind, vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben jetzt 9 Mahnwachen für den Frieden oder 8 in Bremerhaven, nee, in Bremen abgehalten. Und da haben wir die meiste Zeit vor dem Hauptbahnhof in Bremen gestanden und haben unsere Mahnwachen gemacht. Also wir haben die Free 21 verteilt, wir haben Infomaterial verteilt, Aufkleber, Stopp Rammstein und was wir alles haben, die Friedenstauben und haben Gespräche geführt. Und der Woiner hat Musik und Gespräche gemacht am Mikrofon und hat darüber gesprochen, dass Frieden auf jeden Fall immer eine bessere Option ist als Krieg und dass wir das gerne hätten, dass wir da hinkommen. Und dann kam am dritten Tag jemand, wir haben dann irgendwann festgestellt, 6 Stunden lang das zu machen ist sehr, sehr anstrengend und lass uns zwischendurch mal ein Päuschen machen. Und dann haben wir, ich glaube am dritten Tag, nachdem wir unsere Pause hatten, 3/4 Stunde, sind wir mal was essen und was trinken gegangen und haben mal dummen Quatsch erzählt untereinander und nicht die hehre Politik gewälzt. Und wir kommen zurück und dann steht vor unserem Pavillon so ein riesen Schlagzeug auf so einer fahrbaren Bühne. Und ich denke, was ist das denn? So. Und früher hätte ich vielleicht gedacht, hey, das ist unsere Show hier. Das wollen wir machen. Geh weg, such dir einen eigenen Platz. Und dann haben wir festgestellt, das ist von einem Straßenmusiker oder, ja, ich habe dessen Namen jetzt vergessen, ich müsste mal im Internet gucken. Vielleicht schreibe ich es in die Beschreibung noch rein oder das Outro, wie auch immer. Ich lasse es irgendwie noch zukommen, wie er heißt. Ansonsten auf dem Facebook-Profil von Die Bandbreite findet ihr auch Informationen zu dem Musiker, den wir da getroffen haben. Der geht trommelnd durch die Lande. Ein Musiker, ein Drummer aus Israel, aus Tel Aviv.
Ah ja, den kenne ich auch.
Wir haben den auch schon mal getroffen.
Ich habe von dem auch eine CD gekauft. Glaubst du, ich kriege jetzt den Namen?
Drum the World heißt sein aktuelles Programm, mit dem er. Der hat auch einen TED-Talk gemacht.
Kafri irgendwas.
Ja, ich habe es vergessen.
Ja,
das ist Gedächtnis. Aber der sagte, ja, aber ich möchte gerne Straßenmusik machen. Und was macht denn ihr hier eigentlich? Den ganzen Tag seid ihr hier. Und dann habe ich gesagt, wir sind hier für den Frieden. Wir möchten, dass die Welt friedlich miteinander umgeht und dass es alles gerechter und freier wird. Aber der Frieden ist das Primäre, was wir eigentlich gerne möchten. Und dann sagt er, Frieden finde ich auch gut. Können wir nicht irgendwas zusammen machen? Und, ach nee, der kam vor unserer Pause, genau. Aber ist auch wurscht. Und dann habe ich Ken Jebsen zitiert. Und um ihm zu erklären, weil wir auch Englisch sprechen, ist ja beides nicht von beiden, nicht die Muttersprache. Und da habe ich ihm gesagt, if war's the answer, the question was wrong. So, um ihm zu erklären, warum wir da sind, was wir machen.
Ja.
Und manchmal ist ja Ken Jebsen auch sehr gut darin, Dinge zu subsumieren und runterzubrechen, dass einfache Leute es verstehen. Und wie gesagt, dann haben wir, ich hatte mich am Anfang vertan, er hat dann in unserer Pause, während wir was gegessen haben, hat er angefangen zu spielen und wir kommen zurück und ich höre, wie er über sein Mikrofon, was er so am, so ein Headset hatte, der auf, wie er dann nicht nur trommelt auf allen möglichen Sachen und es hört sich gut an, sondern wie er auch in seine Loopmaschine übers Mikrofon, über den Lautsprecher und sagt, auf Englisch dann sozusagen dazu mitsingt, also nicht wirklich gesungen, Sprechgesang mehr, if was the answer, the question was wrong. Der hat also unsere Botschaft mit aufgenommen und hat da coole Mucke gemacht und hat ganz andere Leute angesprochen als wir.
Ja, natürlich.
Und wir haben dann auch noch ein bisschen was zusammen gemacht, weil es eben nicht darum geht, dass wir uns da produzieren, sondern wir sind dazu da, um die Botschaft unter die Leute zu bringen, die keine Zeit haben, sich darum zu kümmern oder bisher noch nicht dazu gekommen sind, darüber nachzudenken.
Naja, oder nie den richtigen Input gekriegt haben, ne?
Genau. Und meine, was ich gerne versuchen möchte herauszufinden, ist, wie man möglichst viele Leute dazu bringen kann, sich über eine freiere, gerechtere und friedlichere Welt Gedanken zu machen. Und das, was du vorhin beschrieben hast, dass da der eine gegen den anderen und du machst das noch nicht richtig und so, ist ja im Grunde genau das Gegenteil.
Ja, so. Das ist einfach suboptimal.
Suboptimal, genau. So. Du bist ja auch bekannt dafür, auf den Mahnwachen die Dinge so richtig beim Namen zu nennen. Ja. Also kein Blatt vor den Mund zu nehmen, so zu reden.
Ich rede Deutsch.
Deutsch, wie dir der Schnabel gewachsen ist, wie die Leute dich verstehen können. Also wer das mal kontrollieren möchte, es gibt auf der ersten internationalen Mahnwache, ich glaube, das war der 6. Dezember 2014, in Wien, hat die Jenny ihre berühmte Arschlochrede gehalten.
Berühmt, naja.
Ja, sie ist schon, sie hat schon eine gewisse Berühmtheit. Also, da könnt ihr euch nochmal informieren, was Jenny so zu sagen hat.
Ja, ich rede immer, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich bin 20 Jahre lang nachts Taxi gefahren. Und das heißt, ich habe damit Menschen aller Gesellschaftsschichten, aller Altersklassen, jeglicher Couleur zu tun gehabt. Vom Hafenarbeiter und Gast irgendeiner, von irgendeiner Spelunke bis hin zu Herren in Schlips und Kragen, die ich aus vom feinen Essen im Hotel nach Hause weggefahren habe. Oder weiß der Fuchs. Nur ich habe in dieser Zeit zum Beispiel begriffen, wenn du eine Sprache sprichst, die nur ein Teil der Menschen versteht, einfach weil ihnen dafür, was weiß ich, die Bildung fehlt oder so. Ne? Ich meine, nicht jeder kann mit Fremdworten so viel anfangen oder nicht jeder versteht deren genaue Bedeutung. Man bildet sich das oft nur ein. Dann wird man einfach nicht verstanden, wenn man so für einen Teil der Menschen redet. Und weil ich eine faule Socke bin und keine Lust hatte, mich auf jeden einzelnen Fahrgast in meiner Sprache extra einzustellen, habe ich mir so angewöhnt, von vornherein grundsätzlich so zu reden, dass man mich versteht. Ich kann, wenn ich will, so fürnehmen wie ein Pensionsfräulein reden. Würdevoll sein wie ein Baum voller Eulen, wenn es sein muss. Ne? Wenn das unbedingt gefordert wird, bitteschön, kann ich auch. Aber das ist dann aufgesetzt irgendwie. Weil dann setze ich mir die Fassade eines Baumes voller Eulen auf. Das kann ich zwar, aber ich bin es nicht. Und ich habe schon ganz früh in meinem Leben aufgehört, nach außen hin etwas darstellen zu wollen, was ich nicht bin, weil das ist anstrengend. Und ich bin eine faule Socke. Es ist anstrengend, so zu tun, als wäre ich besser, als ich bin, um dann hinterher den Leuten, die falsche Erwartungen hatten oder da jetzt plötzlich irrsinnige Ansprüche an mich haben, denen dann auch noch gerecht zu werden. Das ist anstrengend.
Da sind wir wieder bei
dem. Ich bin lieber ich selber.
Sind wir wieder bei dem Weg des geringsten Widerstands, wie die Nachbarin deiner Mutter, die es anders gewählt hat als du, weil viele werden dann fragen, ja, aber so mutig wie die Jenny Friedheim bin ich jetzt nicht. Das ist das andere Wort mit drei Buchstaben, was meines Erachtens wichtig ist. Für jeden Einzelnen mutiger zu sein, zeigt Mut. Wie kriegst du das hin, zu sagen, ich rede so, wie der Schnabel mir gewachsen ist, weil das sonst für mich zu anstrengend ist, aber zu wissen, das kommt nicht unbedingt bei jedem gut an, aber trotzdem den Mut aufzubringen, zu sagen, dazu stehe ich. Zu den Konsequenzen dessen, dass ich so spreche, was ich denke, gehört eben, dass nicht alle Menschen mich mögen. Mich Leute auf Facebook entfreunden.
Sie müssen mich gar nicht alle lieb haben und mögen das, oder mit mir zufrieden sein. Mir reicht es aus, wenn ich mit mir zufrieden bin. Das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, der mit mir zufrieden sein muss. Das bin ich selber.
Das ist aber schon sehr selbstbezogen, oder?
Ja, klar. Da kommt jetzt aber voll mein Ego durch. Und das sind so, ich sag mal, so Modeerscheinungen. Ich meine, was ich auch zunehmend in den letzten 2 Jahren so beobachte, oh, da kommt aber dein Ego zum Vorschein. Ja, na und? Mein Ego, das bin auch ich. Das ist ein Teil von mir. Und wenn ich Teile von mir verleugne oder verstecke, dann hat das irgendwie so den Geruch von, ich schäme mich für Teile meiner selbst. Und das tue ich nicht. Ich bin die, die ich bin. Deswegen habe ich anfangs auch gesagt, ich bin Jenny. Sonst nix. Sonst gar nix. Ansonsten eine Projektionsfläche für andere. Die Leute projizieren etwas auf mich, was ich vielleicht gar nicht bin. Und wenn dann irgendwann mal ein Aufsatz auf Facebook von mir kommt oder ein Video, wo die dann plötzlich feststellen, das ist jetzt aber nicht die, die ich mal da irgendwie in dem anderen Video gesehen habe. Nein, oder sagen wir mal so, doch, ist sie auch. Es ist nur eine andere Seite von ihr. Weil genauso wie alle Medaillen habe ich auch viele Seiten. Jeder Mensch hat unglaublich viele Facetten. Und je nachdem, welche Facette man anspricht, diese Facette sieht man dann. Die anderen, wenn die nicht angesprochen werden, ja, dann kann man sie auch nicht sehen. Und ich habe auch viele Facetten. Ne? Ich sag mal, für jemanden der beste Freund sein und treu bis in den Tod so ungefähr. Und andere Leute, die empfinden mich als Arsch und das bin ich dann manchmal auch. Wenn jemand mich wie ein Arsch behandelt, wenn ich das will und ich entscheide mich in der Regel dann immer sehr bewusst dafür, dann kann ich auch ein Arsch sein und dann bin ich ein viel größeres Arschloch auch als du, verlass dich drauf. Auch das habe ich in meiner Zeit als Taxifahrerin gelernt, wie man Arschloch ist, aber so richtig. Ne? Meine Fahrgäste waren prima Schulungsmaterial. Ich habe mir das dann bei denen abgeguckt. Bedankt euch bei denen. So, und das meine ich gerade. Jeder hat doch seinen Werdegang. Und je älter man wird, desto mehr Borke hat man auf dem Pelz. Ne? Das ist einfach so. Ich sag mal so, früher in meinen jungen Jahren habe ich genau wie alle also wer da so quietscht, das ist Molly mit ihrem Quietschi. Die braucht Aufmerksamkeit, will sich auch mal zu Wort melden.
Molly, willst du auch was sagen?
Ja. Also das, in meinen jungen Jahren war ich doch genauso wie die meisten anderen auch. Ich wollte einfach nur, dass alle mich lieb haben. Aber wenn alle mich lieb haben sollen, dann muss ich für jeden jemand anders sein. Der eine möchte das brave Hausmütterchen sehen, der nächste die brave Angestellte, dann möchte wieder jemand die sexy Hexi sehen und ne, so, was soll ich denn sein? Da fehlt mir dann doch irgendwo das, was ich sein möchte. Ich bin immer nur, was andere wollen. Nein, das will ich aber nicht.
Das mehr. Hört sich aber schwierig an. Du musst dann ja immer nach dem, was passiert ist, darüber nachdenken, ob das denn auch wirklich das ist, was du wolltest und ob du vielleicht deine Taktik oder dein Auftreten adaptieren musst, ob das noch zu dem passt, was du dir vorstellst.
Das merkst du dann hinterher.
Aber du passt es ja auch dann an. Wenn du merkst, das hat gut geklappt, dann, oder das ist so, wie ich das möchte, dann kann das so bleiben. Wenn du merkst, da gibt es noch Optimierungspotenzial.
Dann gehe ich mit mir selber in die Besenkammer und rede da mal ein ernsthaftes Wort mit mir.
Aber das ist ja total schwierig, mit sich selbst in die Besenkammer zu gehen und ein ernstes Wörtchen mit sich zu reden.
Ja, das ist es auch. Also es ist keine leichte Übung. Selbst vor sich selber möchte man doch möglichst gut dastehen. Ne? Jetzt greifen wir mal in die Psychologiekiste. Für sich selber möchte man doch das Gefühl haben, ich bin ein guter Mensch, ich mache alles richtig, es ist alles prima. Ne? Also ich bin toll, so wie ich bin. Das möchte man gerne. Und wenn man dann feststellt, oder sagen wir mal so, das kommt ja nun immer irgendjemand und sagt, du bist trotzdem ein Arsch oder nee, das gefällt mir nicht oder so. Und dann muss man sich wirklich irgendwie mal hinsetzen und überlegen, okay, der will von mir, dass ich das bin und der will von mir, dass ich das bin und jemand anders will wieder was anderes. Was will ich denn eigentlich? Was möchte ich eigentlich? So, und dann versuchen, eine Antwort zu finden. Und wenn ich dann auch zu dem Schluss komme, okay, ich möchte eigentlich das sein, ich möchte so sein, aber so habe ich mich bisher nicht benommen. Dieses Eingeständnis. Also ich sag mal, wenn man mit sich alleine ist, dann kann man das mal machen. Ne? Hört ja sonst keiner zu. Ich tröte das ja nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, also wisst ihr was, Leute, ich habe in dem Gespräch habe ich richtig mich wie ein Arschloch benommen und das tröte ich nicht aus dem Fenster, aber mir selber kann ich das doch eingestehen. Ich kenne mich ja schon ein bisschen länger und ja. Ich habe mich ja lieb.
Also ich stelle das auch fest, dass dieses Eingeständnis, sich mit sich selber in die Besenkammer zu gehen und zu sagen, hör mal, du, das fand ich jetzt nicht so gut, ist das eine, das ist schwer genug. Also da haben viele Leute, mich eingeschlossen, lange Probleme mit und das ist auch das, wo
der... Hat dir ein Geheimnis, ich manchmal auch.
Du auch? Weil das ist dann, wo für mich auch der Mut zum Tragen kommt, den viele Leute ansprechen, ist für mich überhaupt nicht, benötigt überhaupt keinen Mut, mich auf die Straße zu stellen und mich angreifbar zu machen und womöglich sogar körperlicher Gewalt auszusetzen, das bedarf nicht viel Mut. Aber mit mir mal ein ernstes Wörtchen zu reden und zu sagen, Ecki, das war ein Arschloch-Move, das bedarf viel Mut für mich. Und dann bin ich damit noch nicht fertig.
Nee, der musste ja auch noch zu dem anderen hingehen und sagen, du auch mal, das war irgendwie nicht so das.
Ja, oder wenn ich das vermeiden kann, dann muss ich zumindest, wenn nächste Mal so eine Situation kommt, mein Vorgehen verändern, adaptieren, aus mir rauskommen und sagen, jetzt machen wir mal Ecki 2.0, probieren mal, ob das anders besser funktioniert. Und dann muss ich wieder mit mir ins Gericht gehen und das wieder evaluieren. Das kann ich verstehen, dass viele Leute das abschreckend finden, auch an unserer Bewegung.
Es gibt aber einen einfacheren Weg.
Raus damit.
Also zumindest für mich ist dieser Weg einfacher. Schon deswegen, weil ich ihn seit ich lesen kann, spätestens immer wieder gegangen bin. Wenn ich ein Buch lese oder einen Film sehe, ne, so die Helden agieren und dann sind da die Bösen, da sind die Guten und dann ist da die kreischende Frau, die immer nur Alarm macht oder sonst irgendwas. Ich frage mich eigentlich immer, was würdest du in der Situation tun? Wenn ich finde, dass ein Schauspieler irgendwie was Doofes von sich gibt, dann überlege ich mir, wie würdest du das machen? Oder wenn ich lese die und die Situation so und so und dann frage ich mich, was würdest du da besser machen? Und gut, das ist nun eine Sache, also für mich ist sie selbstverständlich, weil ich das schon so lange praktiziere. Ich vergleiche immer die Handlungen der agierenden Helden oder Nicht-Helden, Anti-Helden, die vergleiche ich immer mit mir und frage mich, würdest du das genauso machen? Oder wenn eine Meinung dargestellt wird, siehst du das genauso? Ja. So, das ist für mich zu einem Selbstläufer geworden. Aber dann bin ich nicht so alleine mit mir. Dann habe ich da erstmal jemanden, den ich kritisieren kann. Ne? Und dann könnte ich mich vielleicht fragen, machst du das denn eigentlich besser? Und wenn ja, wie?
Also, ja? Da wir gerade bei Büchern und Filmen, also Musik, Buch und Film, ja, sind für mich so drei Sachen, wo es zum einen besonders leicht fällt, andere neue Ansichten sich zumindest mal anzuhören, sich zu geben und dann vielleicht irgendwann später darüber nachzudenken, aber die zuzulassen. Wenn jemand anderes zu mir kommt und sagt, du denk doch mal in die und die Richtung, dann bedarf es Kraft für mich, nicht hinzugehen und zu sagen, halt, ich block jetzt ab, weil ich bin sowieso der Klügste hier in dem Raum und ich finde meine Meinung so geil, komm mir nicht so. Aber wenn ich einen Film sehe, der meine Gedanken zum Anregen bringt, dann ist das was anderes. Deshalb jetzt an der Stelle vielleicht drei Buch-, Musik- oder Filmtipps. Hier sitzen auch noch andere Aktivisten, dann holen wir gleich mehrere ein. Drei Buch-, Musik- oder Filmtipps für die Hörer, die du empfehlen kannst und wo du sagen würdest, das ist schon der erste Weg zum Widerstand, zum revolutionären Akt, zum Weltverbessern, zum sich selbst verbessern. Kannst du da was empfehlen? Du hast ja ein riesen Bücherregal hier.
Ja, also mich da auf eins pro Kategorie zu beschränken, ist jetzt aber echt eine Herausforderung. Ja, ne?
Einfache also, Fragen kann jemand anders stellen.
Also machen wir es mal so. Ich gebe jetzt mal beispielhaft einen Musiktitel an, der mich persönlich in den Arsch getreten hat.
Genau das will ich.
Obwohl, da fallen mir auch schon gleich mindestens zwei ein.
Also, nein, der erste, der dir eingefallen ist.
Also ich sage, gut, die Initialzündung oder eine Initialzündung für meine Aktivitäten war von der Bandbreite, was ist los in diesem Land?
Was? So. Das kenne ich.
Ich bin bei YouTube in der Seitenleiste, war da irgendwie dieses Lied und da habe ich mir dann so gedacht, hör mal rein. Ich meine, ich bin ja nun in der Alterskategorie, ich habe so mit der modernen Musik und Hip-Hop, Rap und so weiter, aber wirklich sowas von gar nichts am Hut, ne? Hat sich inzwischen auch geändert. Also wenn ich sowas bei meinen Söhnen gehört habe, da habe ich immer nur gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Scheiß, so wie früher mein Vater gesagt hat, mach diese Negermusik aus. Ja, hat er so gesagt, ich kann nichts dafür. Also wenn ich zitiere, dann auch ordentlich, ne? Also weil ich die Rolling Stones oder sowas gehört habe. Und dieses Video hat mich auf das Thema Uranmunition aufmerksam gemacht. Und dann habe ich angefangen, weil ich mir so gedacht habe, Moment mal, eben Uranmunition, was ist das für ein Scheiß? Und ich habe die Bilder von diesen Babys gesehen und dann habe ich dann angefangen, mich da weiter zu informieren. Das war so eine, so ein Kick, sag ich mal, oder so ein Stups, eigentlich ein Stups, nicht ein Arschtritt, sondern ein Stups. Hey, guck da mal hin. Kennst du das schon? Na? So, und von daher ist das für mich immer ein wichtiges Lied gewesen und wird es auch bleiben. Einfach, weil da mein Bewusstsein für eine Sache geweckt wurde, die ich einfach nur entsetzlich fand. Also es hat sich mir das Herz im Leib umgedreht, als ich dann diesen Film von Frieda Wagner gesehen habe.
Todesstaub, der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra.
Ja, der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra. Wobei dann da ja in dem Film auch noch ganz andere Baustellen aufgemacht werden. So, nur das zu sehen, ich fand es entsetzlich. Ich fand es entsetzlich. Ein Buch, eine Buchempfehlung.
Du kannst auch drei Musikstücke nennen, wenn du möchtest. Oder ein Musikstück und zwei Bücher oder zwei Filme und gar kein Buch.
Also ich darf insgesamt nur drei. Das ist widerlich.
Du hast doch gerade erzählt, wie du deine eigenen Prioritäten setzt. Ja. Das ist jetzt der Zeitpunkt für eine Liste.
Ja. Aber über Prioritäten muss man auch nachdenken.
Ja, oder also, wir lassen es bei dem einen. Nein. Oder du sagst, ich möchte fünf nennen.
So, pass auf. Gut, ich also jetzt noch ein zweiter Musiktitel, der mich persönlich, der mir persönlich einen neuen Input gegeben hat, war von Brad Pitt, Infokrieger. Da wird im Refrain die etwas aus dem Film Network von 1976 gespielt. Und zwar Howard Beale, wie er sagt, wenn du die Wahrheit willst, geh zu dir selbst. Das ist der einzige Ort, wo du die wirkliche Wahrheit finden kannst. Und auf diesem Satz habe ich echt lange rumgekaut, wie ein Hund auf dem alten Knochen. Weil ich mir nicht so recht, ich konnte da nicht so richtig was mit anfangen. Ich kannte zwar den Film, habe das damals auch alles schon gehört, habe ich mir aber keine Gedanken drüber gemacht. So, jetzt kam das da in dem Refrain und ich hatte einen Ohrwurm. So, nun seh zu, wie du damit klarkommst. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich dann irgendwann mal, wenn ich mir keinen Rat weiß, gehe ich zurück in die Biologie, in unsere Biologie. Und dann mal überlegt habe, was ist denn für uns die Wirklichkeit? Und dann zu dem Schluss gekommen bin, unsere Augen belügen uns. Weil alles, was in unserer modernen Zeit an bewegten Bildern existiert oder auch sogar Fotografien, das sind immer die Wahrheiten anderer Leute. Unsere Wahrheiten, die wirklichen Wahrheiten für uns, das ist das, was wir hier in unserer unmittelbaren Umgebung haben, anfassen können und so weiter. Wenn jemand uns ein Bild von irgendwas schickt, wir wissen gar nichts über den Hintergrund des Bildes. Es ist immer der Betrachtungswinkel desjenigen, der das Bild produziert hat, die Interpretation desjenigen, der das Bild vorstellt. Wir hätten vielleicht ganz andere Ansichten. Es ist nur wesentlich bequemer und da bin ich dann eben kein fauler Mensch. Also das ist dann für die Faultiere, die sagen dann, oh ja, das ist eine gute Meinung, die nehme ich jetzt mal. So, ne? Also das ist jetzt dann meine. Nein, meine Wahrheit, die muss ich in mir selber suchen. Nur in mir selber finde ich die. Deine Wahrheit mag zwar teilweise meine auch sein, aber es ist deine Wahrheit. Dein Betrachtungswinkel kann meiner sein, muss es aber nicht. Deswegen ist keiner falsch. So, das war jetzt der zweite Titel. Über diesen, also den Satz, den gebe ich euch jetzt einfach mal mit, packt den ein.
Von wem war der, wie war der Titel und von wem war der noch, falls die Leute
von,
das mal...
Von Brad Pitt, Infokrieger, und diese Refrainzeile heißt, wenn du die Wahrheit willst, also dann geh zu dir selbst. Das ist der einzige Ort, wo du die wirkliche Wahrheit finden kannst, und das stammt aus dem Film Network. Obwohl, den Film weiß ich nicht, ob ich den unbedingt jetzt als auf die Nummer 1 Liste setzen würde. Ich denke mal, das wäre eher so ein Film wie Die 12 Geschworenen mit Henry Fonda, oder es gab, auch eine Verfilmung mit Jack Lemmon. Total langweilig, in Schwarz-Weiß, alles spielt in einem Zimmer, oder sagen wir mal 95% des Films spielen alles nur in einem Zimmer, und diese 12 Leute da, die reden halt miteinander. Und nur ist dieser Film für mich zu einem Symbol geworden. Erstens mal, wenn man die Wahrheit erkannt hat oder die Abwesenheit von wirklicher Wahrheit erkannt hat, dann auch wirklich dafür zu stehen und sich nicht was anderes einreden zu lassen, sondern weiter dabei zu bleiben. Und selbst wenn es nur diese eine Wahrheit ist, dass das, was einem serviert wurde, nicht unbedingt die ganze Wahrheit sein kann. Es gibt Zweifel. Da in dem Film fällt der Begriff einen berechtigten Zweifel haben. Und in dem Moment, wo man einen berechtigten Zweifel hat, dann sollte man so lange dabei bleiben, bis dieser Zweifel entweder ausgeräumt oder bestätigt ist. Auch der Film zeigt einem eben auch, dass man Mut braucht, um zunächst mal allein gegen die anderen zu stehen. Eine Meinung zu vertreten, die die anderen 11 in dem Zimmer nicht haben. Und das erfordert wirklich Mut.
Mut. Mut, da haben wir ja auch schon angesprochen. Ich gucke hier gerade auf so ein Bild. Den Spruch habe ich auch schon häufiger von dir gehört.
Ja, es ist mein Wahlspruch.
Vielleicht sagen wir den nochmal ins Mikrofon, damit andere den auch... also ich finde den nämlich auch ziemlich gut. Also da ist jetzt ein Bild von John Wayne, und da ist irgendwie ein Pferd und das Schwarz-Weiß.
Und ja, das Cowboy und so. Den habe ich in einem Souvenirshop in irgendeinem Kaff von Arizona gesehen, wo jede Menge Blechschilder verkauft wurden. Und der hing da an der Wand. Und in dem Moment, wo ich das sah, wusste ich, das ist meiner. Das war auch das letzte Exemplar. Also ich habe die Verkäuferin genötigt, da eine Leiter raufzusteigen und mir den da von der Wand zu pflücken.
Das kann ich mir so gut vorstellen.
Weil ich den partout haben wollte. Und der Spruch heißt, Courage is being scared to death, but settling up anyway. Zu Deutsch, Mut, sich zu Tode zu fürchten und trotzdem loszureiten. Na, also das ist eigentlich ein zentrales Thema bei mir, weil es gibt Mut und Mut. Auch Erich Kästner in seinem Buch Pünktchen und Anton, woraus man sehen kann, aus jedem Buch kann man was lernen. Ne?
Haben wir heute auch schon mal besprochen.
Ja, genau. Ne? Aus jedem Buch kann man was lernen. Und wenn es ein Kinderbuch ist, und da geht eine Nachdenkerei über den Mut, was ist eigentlich Mut? Mut ist nicht jemandem, der größer und stärker ist, als ich, was in die Fresse zu hauen. Das ist, das hat mit Mut nichts zu tun. Das ist, wie Erich Kästner sagte, Wut.
Ja.
Und? Ne? Und das ist ein kleiner Unterschied, nicht nur im Anfangsbuchstaben.
Oh, richtig. So,
Mut ist ganz was anderes. Und da muss man sich auch mal selber Gedanken drüber machen, was man als Mut empfindet. So, jetzt haben wir einen Film, jetzt haben wir Musik, zwei sogar.
Zwei und sogar jetzt, noch ein Buch.
Und jetzt suche ich noch ein Buch.
Ja, hast du ja, Pünktchen und
Antwort. Nein, nein.
Okay.
Also ein für mich prägendes Buch, weil, und das habe ich auch schon wirklich in einer sehr frühen, also in meiner letzten Prägephase, nämlich als Teenager, in die Hand bekommen, ein Geschenk zu meiner Konfirmation, wo ich erst dachte, boah, sind die geizig, ne? Schenken mir ein Buch anstatt 20 Markschein oder sowas. Und dieses Buch ist eins der besten Geschenke, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Es ist ein Doppelband, also zwei Bücher in einem eigentlich zusammengefasst, von Konrad Lorenz. Verhaltensforscher. Ja, ich weiß, er wird von einigen angegriffen, weil er ist ja auch ein Nazi gewesen. Quatsch mit Soße. Das eine heißt, er redete mit den vielen Vögeln und den Fischen. Und das andere, so kam der Mensch auf den Hund. Es geht in diesen Büchern natürlich um das Verhalten von Tieren, damit man einfach erstmal versteht, warum benehmen sich Tiere so. Ist übrigens sehr amüsant und unterhaltsam geschrieben, ganz nebenbei. Also es ist nicht so, dass nur weil es ein Wissenschaftler geschrieben hat, dass Knochen trocken sein muss und mit Zahlen und Fakten gepflastert. Nein, er berichtet da halt mehr oder weniger aus seinen eigenen Erfahrungen mit Tieren. Und aus diesem Buch habe ich unglaublich viel gelernt, weil ich zum Glück auch die Gabe habe, die Inhalte auf mich selber oder auf die Menschheit im Allgemeinen zu übertragen. Und wenn man sieht, wie viel Tier im Menschen steckt, oder wie hat er das formuliert, es steckt nicht aller Mensch im Tier, aber es steckt alles Tier im Menschen. Und dann sieht man auch die Parallelen zwischen Dohlen und Menschen, zwischen Graugänsen und Menschen, zwischen Hunden und Menschen. Und das ist so ein Buch, aus dem habe ich selber unglaublich viel gelernt, nicht nur über Hundeerziehung oder über den Umgang mit Tieren, über das Verstehen von Tieren, sondern auch über das Verstehen von Menschen.
Also jetzt haben wir zwei Musikstücke, einen Film und sogar zwei Bücher im Grunde, weil es sind zwei Teile gewesen. Konrad Lorenz empfiehlt die Jenny. Jetzt haben wir hier noch zwei andere Aktivistinnen. Kürzer vielleicht, als einfach nur so die Buchtipps. Ja, einmal. Wir reden ja miteinander und jetzt fragen wir die beiden anderen, ob sie auch noch Bücher und Musiktipps. Also hier sitzt der Chris. Hast du irgendwelche Vorschläge, was man lesen, hören oder sehen könnte?
Ja, zum Thema Lesen muss ich zu meiner Schande gestehen, ich nehme es mir seit Jahren vor. Aber es fehlt irgendwie die Zeit, ich komme nicht so ganz ran, deswegen würde ich mich da eher auf
Musik... Du kannst auch die Free 21 vorschlagen zum Lesen. Aber
selbst die lese ich oft nicht komplett durch, muss ich sagen.
Ja, also Lesen fällt hier raus, aber Musik ist der Chris, glaube ich, ein Experte. Hast du da Vorschläge?
Also Musik gibt es ja mittlerweile so viel. Ich mache zum Beispiel gern Schlagwortsuche auf YouTube oder allgemein im Internet. Und es ist hochinteressant, wie vielfarbig das doch mittlerweile ist und wie reichhaltig die kritische Musik im Internet verbreitet wird. Und da stößt man doch schon auf eine ganze Menge Sachen. Also jetzt direkt auf was festlegen, was mich sehr bewegt hat von Killers Moore, Die Welt von Morgen. Das sollte man, denke ich mal, öfters sich mal anhören und sich selber hinterfragen. Einfach, man kann die Schuld von sich schieben, aber die Verantwortung nicht. Und das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto.
Das hatten wir auch gerade schon.
Oder wie die Ärzte waren es, glaube ich. Da sind wir schon wieder bei Musik.
Ja, ist doch vollkommen
okay. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Genau.
Und von daher sind wir in die Pflicht genommen, der kommenden Generation einfach was Besseres zu hinterlassen. Also das zu ändern, womit wir unzufrieden sind. Oder es zumindest versuchen. Das haben vor uns andere versucht, das haben vor denen noch andere versucht. Ja, ich sag mal, wir sind ja irgendwie so, ich sehe uns so ein bisschen als die Erben von Dutschke.
Bah, was bist du arrogant.
Mag sein, aber es ist. Das sind auch so Leute, die sind zu Idolen eigentlich herangewachsen, weil sie wirklich Querdenker waren und eben auch dazwischen geschossen haben und haben gesagt, eben um Dutschke zu zitieren, wir müssen erst die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit überwinden, bevor sich auf dem Sektor für die große breite Masse was zum Positiven bewegt.
Okay, und das funktioniert für dich mit Killers Moore und
das ist über Musik Ärzten. Und da werden wir, ja genau, Killers Moore, die Ärzte oder eben auch zurückzugehen auf Tupac oder auch
ja.
Nein, das meine ich meine noch was Älteres. Jetzt fehlt mir gerade ein Wort. Du schneidest das sicher noch zurecht.
Ist live. Hier kann nichts geschnitten werden, ist alles live. Nein, aber vielleicht kommst du noch drauf. Überleg, ich frage die Ilona in der Zwischenzeit, ob die irgendwelche Tipps hat. Ilona sitzt auch noch hier, raucht mit uns und isst Bergpfirsiche Und das ist auch die arme Frau, die zwischendurch mal hustet. Ihr könnt Genesungswünsche unten in die Kommentare schreiben. Ilona, hast du auch noch irgendwelche Vorschläge?
Ja, also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich war zwischen 20 und 30 eine Leseratte, habe sehr viel sozialkritische Bücher gelesen. Ich habe zwischenmenschliche Geschichten mir angehört und auch Lebensgeschichten. Und ich muss sagen, dieses Lesen hat mich dazu gemacht, was ich heute bin. Wenn ich damals schon Bücher gelesen habe über gespaltene oder multiple Persönlichkeiten, finde ich das heute wieder und habe damals schon gelernt, wo die Ursachen dieser Erkrankung liegen können. Ist heute wieder ganz aktuell. Ein Freund von mir hat, das ist ein Globetrotter und der war 5 Jahre auf Weltreise. Und als er zurückkam, sagte er, Ilona, ich konnte es nicht glauben. Ich hatte wenig Nachrichten gehört, ich komme zurück. Und ich denke, ich bin auf der Abschiedsfete von vor 5 Jahren. Es sind dieselben Themen wieder auf dem Tisch. Es hat sich nichts getan. Und wenn man einen gesunden Stand sich aufgebaut hat in sich, es wiederholt sich alles. Und
also von daher werden auch Literaturerzeugnisse, die vor 80, 90, 100, 200 Jahren geschrieben wurden, auch noch relevant. Und der Tipp ist einfach, lesen oder hören oder sehen, sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen.
Ja, also jetzt einen literarischen Tipp, das ist für mich persönlich Theodor Storm mit Pole Poppenspieler und so. Das fand ich von der literarischen Seite mal toll. Und ansonsten sind die Lebensgeschichten und die Erfahrungen anderer Menschen, sich da eine Grundlage zu schaffen, ein Stück weiter gehen zur Weisheit.
Okay, das soll auch reichen. Wir müssen denen ja nicht alles vorkauen, den Leuten. Die können ja, wenn sie da rausziehen, sich Bücher durchlesen, Musik anhören und Filme schauen, ist der einfachste Schritt, sich mit anderen Bildern der Welt auseinanderzusetzen. Fangt einfach an. Wie gesagt, tun. Legt los. Ist dir der Dritte eingefallen, Chris?
Durchaus. Haltet mich für bekloppt. Bob Marley, meinte ich.
Ah, Bob Marley. Ja, den kann man schon mal vergessen.
Ja. Nein, das ist für mich auch so ein absoluter Vorreiter, der sehr, sehr darin bestrebt war, eben das Innere des Menschen zu verstehen und sich Konzepte zu erstellen, wie erreicht er die Menschen am besten. Und für mich ist das Konzept, via Musik die Gedanken zu infiltrieren, mal da so ein böses Wort für eine gute Sache zu benutzen.
Da sind wir jetzt bei der Virusbox.
Richtig, weil auch Killis Moore hat diesen Skit von dem Film I Am Legend. Boom, wir haben schon wieder einen Film. Ich liebe diesen Film auch. wo Will Smith eben in diesem Film die Bob Marley-Platte aufsetzt und eben dazu ein paar Worte verliert, dass Bob Marley dieses virologische Ideal hatte, dass er Hass und Missgunst und Neid versucht mit Liebe und aller möglichen anderen positiven Sachen via Musik zu erreichen und das zu heilen. Und ich finde diese Vorstellung, da gehe ich voll mit. Das ist absolut meine Welle.
Okay, also es bleibt, also jetzt haben wir auch noch den Dritten gehört vom Chris. Bob Marley ist der Vorschlag. Und es bleibt einfach, und da sind wir auch wieder bei der Verantwortung, es gibt Möglichkeiten, sich mit alternativen Gedanken auseinanderzusetzen, aber es bleibt dabei, ihr müsst selber tun. Und da kommen wir dann auch jetzt schon recht bald ans Ende, denn die Jenny hat uns hier alle eingeladen, damit wir mal ein Wochenende mit Gedankenaustausch und Spaß und einfach mit dem anderen genießen können. Dafür ist natürlich noch einiges zu tun. Die anderen Aktivisten werden sicherlich noch anreisen. Sie tröpfeln hier so ein. Und deshalb, ist dir vielleicht noch irgendwas eingefallen zum Thema Lesen? Oder
Ach, da, wenn du mich so fragst, ne, dann
da müsste man, eigentlich.
Nein, aber jetzt hatte ich gerade vorhin hatte ich irgendwie so einen Gedanken am Wickel und nun ist er mir wieder entfleucht.
Tut mir
so
leid.
Als Schlusswort, aber ist auch egal.
Nee, dann machen wir das Schlusswort.
Wichtig finde ich einfach, erstmal davon auszugehen, dass der andere auch nichts Böses will. Und nicht einfach zu unterstellen, ja, siehst du, da sind wir im Grunde genommen dabei, klar unterscheiden zwischen einer Behauptung und tatsächlichem Wissen. Na? Und es wird so viel behauptet, nicht nur in den Mainstreams, wo man sagt, ey, ja, ne, alles klar, sondern auch so in den Chats, sag ich mal, da im Internet und so weiter. Da werden so viele Behauptungen aufgestellt. Und genau, jetzt weiß ich es wieder. Hört nie auf, Fragen zu stellen, weil das ist das, was ich vornehmlich tue. Und ich denke mal, jeder kennt die Sesamstraße und das Lied am Anfang, ne? Wer wie was, der die das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. So, und eine der wichtigsten Fragen, wenn dir jemand mit einem scheinbar, wie soll ich sagen, es gibt halt so Regeln, ne? So, das tut man nicht. Wirklich auch bei den scheinbar simpelsten und selbstverständlichsten Dingen ruhig mal die Frage stellen, warum? Oder auch, warum nicht? Das tut man nicht. Warum nicht? Oder das macht man aber so. Warum? Ich meine, das ist irgendwo ziemlich gehässig, aus dem einen Grund, weil man damit denjenigen, der mit einem mit so einem Allgemeinplatz kommt, ziemlich aus dem Konzept bringt. Man kriegt nur sehr selten eine vernünftige Antwort. Ganz selten.
Aber man setzt was in Bewegung.
Unter Umständen einen Denkprozess, richtig. Wir nehmen viel zu viel Dinge als selbstverständlich. Das ist eben so. Ne? Kann man eh nichts dran machen.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, genau. Und deswegen fahren wir auch immer noch Pferdedroschke. Nein, eben nicht. Und es werden so viele Dinge behauptet, was weiß ich, man darf dies nicht mehr sagen, man darf das nicht mehr sagen und das geht gar nicht mehr und das geht auch nicht mehr und das darf man nicht. Wo ich mir dann immer denke, warum? Also bei manchen Sachen, da frage ich mich wirklich, wie zum Teufel habe ich meine Kindheit überlebt? Ich meine, gucken wir uns doch um, von Staatsseite wird uns alles abgenommen. Wir kriegen das rundum Sorglospaket. Der Staat sorgt sich um unsere Sicherheit und ne, die machen sich ja alle so eine Sorgen um uns. Auch die Antifa. Die machen sich so tierische Sorgen, dass wir uns mit dem falschen Gedankengut anstecken konnten. Ehrlich? Ist das so? Das ist auch so eine Frage, ne? Ist das so? Wollen die wirklich unser Bestes? So, und diese Fragen, die darf man ruhig mal stellen.
Das ist eine berechtigte Frage.
Ja.
Also auch gerade in Bezug auf, wir haben ja auch davon gesprochen, wir wollen nicht verallgemeinern, also braucht ihr jetzt gar nicht drunter, die Antifa ist aber nicht alle geil.
Ja, die stehen symptomatisch,
ja,
meinetwegen für alle, die uns erzählen wollen.
Und es ist ja auch so, es ist immer noch so in der Welt, ich will da gar nicht hier den Ort, wo ich wohne, ausgrenzen, da ist es auch so, mit Sicherheit so, es gibt Faschismus in der Welt. Und
der hat viele Gesichter.
Der hat viele Gesichter und der gehört hier nicht hin. Und es ist ein hehres Ziel, zu sagen, ich schreibe mir auf die Fahnen, den Faschismus zu bekämpfen. So, und
erstmal in mir selber.
Richtig. Und das ist dann, was bei einigen Teilen der Antifa, besonders die antideutsche Antifa, dann dazu führt, zum Beispiel Sprachverbote auszusprechen oder mit körperlicher Gewalt gegen die Äußerung von bestimmten Meinungen vorzugehen. Das Ziel dahinter ist sicherlich ein hehres, aber ich kann, also so würde ich nicht agieren wollen.
Untauglicher Versuch mit untauglichen Mitteln am dann auf jeden Fall untauglichen Objekt.
Ja, ja.
Also das ist einfach so. Wenn ich möchte, dass die Menschen mich verstehen, dann darf ich nicht auf sie eindreschen.
Mein Freund Marcel sagt immer, Nazi hört nicht auf, Nazi zu sein, nur weil ich dem auf die Fresse haue.
Nö.
Sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Und da auch da steckt viel Wahres drin. Also,
ja, es ist doch so, wenn es eine Gruppierung gibt, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist, drücken wir es mal so aus, ne? Wo der Großteil der Bevölkerung sagt, nee, also sowas, das geht gar nicht. So, ne? Sowas ist nicht kompatibel mit Menschlichkeit oder Frieden oder was auch immer. Ja, die Frage habe ich im Internet auch schon gestellt. Wenn wir jetzt unser Ziel, wie immer dieses Ziel aussehen mag, erreichen. Wir haben Weltfrieden jetzt. So, ne? Weltfrieden ist ausgebrochen, nirgendwo ist mehr Krieg, die Waffen schweigen, alles prima, alles ehrlich. Dann sind diese Leute immer noch da. Man muss dann auch mal 2-3 Schritte weiterdenken, so wie du vorhin erzählt hast, wie beim Schach, ne? Wo man ein paar Züge im Voraus denken muss. Man muss dann mal ein bisschen weiterdenken. Ja, was dann? Was machen wir dann mit diesen Leuten?
Sich die Frage stellen. Was passiert?
Ja, was machen wir dann mit diesen Leuten?
Sich den Dingen fragend nähern.
Also. So, ne, ich sag mal, die sind dann ja noch da. Und was machen wir dann mit denen? Einsperren? Exekutieren? Ula. Ja, das ist ja auch irgendwie nicht wirklich eine Lösung.
Nee, in
so,
der Tat.
Nur wenn ich jemanden davon überzeugen möchte, dass er auf dem falschen Weg ist, dann erreiche ich das nur, indem ich mit ihm in Dialog gehe und hoffe, dass er dann vielleicht auch 2 Tage später mit seinem Hund Gassi geht, ihm dieses ärgerliche Gespräch in den Sinn kommt und er dann anfängt, meine Argumente genauer auseinander zu pflücken oder sich zu überlegen, was hätte er sagen können oder auch zu dem Schluss zu kommen, da ist ja vielleicht doch irgendwas dran. So, die Chance. Wir müssen denken, dann müssen ist immer ein doofes
ja,
Wort.
Ich aber, versuch das ja, auch immer zu formen. Und mir rutscht es ständig raus.
Aber das ist eben, ich rede so, wie es mir gerade aus dem Sinn kommt. Es ist doch wirklich der bessere Weg, denke ich, wenigstens den Versuch zu machen, die Initialzündung für eine Änderung in seinem Denken zu legen. Ne? Manchmal reicht ja wirklich schon ein Satz, der diesen Menschen dann irgendwie zum Nachdenken bringt. In welche Richtung das dann auch immer geht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wenigstens erstmal, ich sag mal, so einen kleinen verbalen Sprengsatz irgendwie zu legen oder einen Samen zu legen, hört sich vielleicht freundlicher an. Die Saat erstmal in den Boden zu bringen. Wann die Saat aufgeht, ob sie aufgeht und was da für eine Pflanze draus erwächst, das wird die Zeit zeigen. Also ein bisschen Geduld. Wir leben in einer Zeit, wo jetzt alles sofort auf der Stelle passieren muss. Ne? Ich meine, mittlerweile sind die jungen Leute sind auch so erzogen worden, die schreien, ich will ein Auto und dann steht da am nächsten Tag ein Auto vor der Tür oder wie auch immer. Wunscherfüllung jetzt und sofort. Auch, ich sag mal, ich komme aus einer Generation, also wünschen konnten wir uns viel, ne? Ob wir es gekriegt haben, stand auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn wir selber unser Taschengeld gespart haben, um etwas zu bekommen, weiß ich, die neueste LP von Deep Purple oder so, dafür musste ich sparen, ne? So viel Taschengeld habe ich nicht gekriegt, dann habe ich die Dinge, die ich hatte, aber auch wertgeschätzt. So, und das, ich habe es mir erarbeitet, auf welche Art auch immer. So, und wenn wir den Weltfrieden haben wollen, dann müssen wir uns den auch erarbeiten und wir müssen anfangen zu sparen, damit wir dann irgendwann uns diesen Weltfrieden gönnen können. Ne, das ist nichts, was man mal eben im Supermarkt kauft. Das muss man sich erarbeiten.
Das muss man sich erarbeiten. Okay, die nächsten anderen, Aktivisten trudeln ein. Ja. Ich stelle dir noch ein paar Fragen am Ende. Wir können ihn natürlich auch erst einmal begrüßen.
Ja, wir sagen mal eben kurz Hallo, reden hier dann aber weiter und den Arm nehme ich euch gleich, ja?
Wir sind in 3 Minuten fertig.
Ja.
Ich schicke die Jenny gleich zu euch.
Ja.
Als erstes, als Abschlussfrage, das Questionnaire, ich sage es nochmal, ich werde es noch ein paar Mal sagen. Also ist nicht von mir, das habe ich mir abgeguckt, von Leuten, die ich wegen ihrer Interviews, bewundere ist nicht das Richtige, aber das sind so die Leute, denen ich gerne nacheifern möchte. Jenny, was ist dein liebstes Wort?
Boah, Mann, du kannst Fragen stellen, du, mein Lieblingswort. Wie viel Sendepause können wir machen?
Also, ganz viel.
Du, weißt du was? Ich habe einen riesigen Wortschatz. Der ist wirklich ziemlich groß. Und es gibt eine ganze Menge Worte, die ich gerne habe. Aber
das muss ja auch nicht, also das, was jetzt ein, wenn dir was einfällt, ansonsten gehen wir zum...
Mein Lieblingswort. Ja gut, ich versuche mal eins zu finden. Also dann sind die anderen beleidigt, wenn ich jetzt eins rauspicke.
Ja, da müssen wir noch ein Interview führen. Kannst du da das andere Wort rauslassen?
Okay, mach mal erstmal weiter.
Was denn dein unliebstes Wort? Also dein Hasswort, was du gar nicht ertragen kannst?
Faschist. Aus einem, das muss ich auch kurz erklären, weil jeder versteht, erstmal viele verstehen das Wort gar nicht. Und die, die meinen es zu verstehen, da versteht jeder irgendwie was anderes drunter. So, gut. Weil es schwammig ist.
Ja. Welches ist denn dein, welches Geräusch liebst du? Was hörst du gerne?
Gewitter.
Ja, da haben wir vorgestern Abend haben wir noch hier gesessen,
ja,
und haben uns Gewitter angeguckt.
Ja, Blitz
und haben uns Sorge gemacht, weil du mit Molly unterwegs warst, während die Blitze hier rechts und links, aber wirklich rechts und links eingeschlagen sind. Welches Geräusch kannst du gar nicht ertragen?
Gar nicht. Puh.
Also ich würde jetzt mal so als
meine Ding, okay, die Kreide auf der Tafel, die berühmte,
ja,
zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also,
Gänsehaut.
Oder den Zahnarztbohrer.
Ja,
oder sowas,
das,
ne?
Boah, Zahnarztbohrer, das wäre mal ein Beispiel gewesen. Was tönt dich an?
Was tönt mich an? Du meinst, was bringt mich auf Touren oder was macht mich aktiv?
Was
oder?
Deinen Geist anregt oder was dich sexuell anregt oder was... Mach dich, was findest du richtig cool, geil? Was tönt dich an?
Echter Kontakt zu Menschen. Und damit meine ich Augenkontakt und auch tatsächlich die Herstellung eines Bandes.
Das ist so ein bisschen, was du vorhin auch gesagt hast, dass du mit deinen Kunden im Taxi, was du 20 Jahre gefahren hast, auch irgendwie, hast du so nicht gesagt, aber das ist ja das, ein Band schaffen muss. Also echter Kontakt zu Menschen wäre das, was tönt dich denn total ab? Also was, so wie ein eiskalter Eimer Wasser, der auf einmal über deinen Kopf geschüttet, was kann das mit dir machen? Also
Dogmatismus, ja, in jeglicher Form. Also wirklich so dieses, ich weiß als alles besser und du weißt gar nichts. Und nur das eine, so das, ne? Also.
Vielleicht kannst du mit der Frage mehr anfangen. Was ist denn dein liebstes Schimpfwort?
Ach du meine Güte, wollen wir wirklich bis morgen früh hier sitzen?
Nein, guck mal, ich bin jetzt hier und wir müssen nur noch dahin. Ist nicht also, so viel.
Da gibt es kein Lieblingswort, weil es kommt immer auf die Situation und die Person an. Also ich besitze ein durchaus respektables Repertoire an Schimpfworten, die ich je nach Gelegenheit dann einsetze.
Da nochmal, schaut euch die Arschlochrede nochmal an. Da kommt der Begriff Arschloch zumindest mal vor. Aber auch nicht in schimpfender Weise. Gut.
Nicht nur.
Welchen Beruf oder welche Beruf, du hast ja mehrere Berufe gehabt,
ja,
in deinem Leben bisher.
Ja.
Hausfrau, Mutter, Taxifahrer, Unternehmerin,
Bibliothekarin
und
Archivarin, Kellnerin, ach, was weiß ich alles.
Welchen Beruf außer deinen eigenen hättest du gerne ergriffen noch? Wo sagst du, oh, das hätte ich auch noch werden können? Das fehlt mir eigentlich.
Richter. Aber da hätte ich jetzt echt die Arschkarte mitgezogen. Oder Richter oder Lehrer.
Und welchen Beruf hättest du unter gar keinen Umständen vorstellen können zu ergreifen?
Polizist. Das sind arme Socken. Also ich sag mal, gut, die tun teilweise wirklich fürchterliche Dinge, aber da ich selber Kontakt zu einigen Polizisten habe und die gut kenne, weiß ich, dass die im tiefsten Grunde ihres Herzens, wie man nun mal so schön sagt, wirklich arme Socken sind. Die allermeisten. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. So.
Kommen wir zur letzten Frage. Wenn es den Himmel wirklich gibt und du irgendwann tatsächlich eines Tages mal den Löffel abgeben musst, was hättest du gerne, dass Petrus oder der liebe Gott an der Himmelspforte zu dir sagt, wenn du reinkommst?
Was hätten sie denn gern? So, und jetzt kommen wir auch mal, was heißt Lieblingswort, aber es ist für mich eigentlich ein Wort, das wahnsinnig viel beinhaltet und auf ganz vielfältige Art und Weise zu gebrauchen ist, ist Lebendigkeit. Weil, ich sag mal, es gibt Leute, die vegetieren, sitzen in ihrem Hamsterrad, also die funktionieren einfach. Ne? Die funktionieren, die tun das, was die Umwelt von ihnen will. Sie funktionieren, aber sie sind nicht lebendig. Lebendigkeit heißt wirklich auch mit den, ich sag mal in Anführungsstrichen, negativen Dingen in Kontakt zu gehen. Und keine Angst zu haben. Lebendigkeit ist auch Risiken eingehen. Lebendigkeit ist die ganze Schöpfung. Ja, ich weiß, es gibt jetzt wieder welche. Wir sind keine Schöpfung. Ne? Und Evolution. Schöpfung ist nicht Evolution. Aber irgendwer hat all das hier gemacht. Oder irgendwas. Oder meinetwegen auch eine ganze Gruppe. Ne, war ein Konsortium oder aber irgendwer hat all das, was uns hier umgibt, gemacht und erschaffen, wie auch immer. Denkt euch ein passendes Wort dafür aus, wie ihr es gerne hättet. Aber das alles um uns herum macht nur Sinn, wenn wir mit ihm auch in Kontakt gehen. Und nicht sagen, nee, ich meine, gut, bei Brennnesseln habe ich so meine Probleme, mit denen gehe ich auch nicht so gerne in Kontakt.
Da hilft anschließend Spitzwegerich.
Gut, dass du das sagst. Der wächst auch da vorne irgendwo. Nein, aber natürlich, wenn man irgendwas mal schmerzhaft kennengelernt hat, dann muss man das nicht nochmal haben. Ne? Also ich drücke das gerne so aus. Und das gilt im Grunde genommen für alles, auch für die große Politik und was weiß ich, worüber alles debattiert wird. Ich weiß genug über die Pest, um sie nicht haben zu wollen. Ich brauche jetzt nicht auch noch alle Informationen über die Mitochondrien-DNA des Pestbacillus. Brauche ich nicht. Ballast abwerfen. Ne? Wir stopfen uns den Kopf mit Wissen voll, wobei das nicht mal unser Wissen ist. Und vergessen darüber das Fühlen, die Lebendigkeit in uns. Das geht unter.
Gut, das ist doch ein schöner Appell zum Abschluss. Also zum einen, seid lebendig, tut was, werft Ballast ab, um lebendiger sein zu können, fühlt mehr und hört am besten nächstes Mal auch wieder zu, wenn wir das nächste Gespräch führen. Und da kommt dann auch die Antwort auf die letzte Frage zum Tragen. Die geht dann an euch. Was hätten Sie denn gern? Was hättet ihr gern? Wen soll ich mal befragen? Was soll ich fragen? Was soll ich besser machen? Was soll ich anders machen? Schreibt einfach in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Gespräch auf iTunes zum Beispiel hört, mal so einen Stern anklicken oder einen Kommentar abgeben. Und die Jenny ist noch nicht fertig.
Ja, nee, bin ich nie. wisst ihr, eins, mein Gott, viele von euch sind vielleicht noch relativ jung und die denken noch lange nicht an Sterben. Wenn man dann irgendwie nur noch 20 Jahre hat oder so, wisst ihr ja, die ersten 100 Jahre gehen verdammt schnell vorbei, dann kommt man da manchmal schon ins Grübeln. Was ist eigentlich, wenn du da auf deinem letzten Lager vor dich hinröchelst und weißt, nun geht's dem Ende entgegen? Was willst du dann eigentlich denken? Was genau, oder vor allen Dingen, was willst du dann nicht denken müssen? Und ich habe die Frage für mich beantwortet, hat auch eine Weile gedauert. Was ich auf keinen Fall erleben will, ist, dass ich mir sagen muss, verdammt nochmal, warum hast du das damals nicht getan? Ich habe kein Problem damit, Sachen zu bereuen, die ich gemacht habe und vielleicht falsch gemacht habe. Aber etwas zu bereuen, was man nicht gemacht hat, das ist so ziemlich das Blödeste, was einem in der Situation passieren kann. So, und da denkt einfach mal drüber nach. Und wenn man danach lebt, dann hat man auch Abenteuer und Spaß und Lebendigkeit.
Ja, danke, Jenny. Auch danke, dass ich hier sein darf, dass wir das Gespräch führen können. Und der Rest kommt im Outro. Und jetzt gehen wir zu unserem Aktivistenwochenende.
Ja, und nehmen die endlich in den Arm.
Genau, und drücken die mal, die jetzt gerade angekommen sind. Molly hat sich auch beruhigt. Und das Outro kommt noch und die nächste Folge kommt bestimmt. So, das war die zweite Folge des nichtwirklich.com-Podcasts. Die nächste Folge ist schon in Vorbereitung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Um nochmal auf die Free 21 zurückzukommen, das Abo könnt ihr auf der Seite free21abo.de abschließen. Das würde ich euch empfehlen, ist recht günstig und ihr habt gesehen, was das für Auswirkungen haben kann. Oder ihr habt gehört, was es für Auswirkungen haben kann. free21abo.de ist die Anlaufstelle, wo ihr alles Notwendige in die Wege leiten könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine kurzweilige Zeit bis zur nächsten Folge vom nichtwirklich.com Podcast. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und viel Spaß bei dem, was ihr so macht.